Rettung und Heilung der Familie. Ich habe mich mal interessiert, wie könnte ich Geld machen? Ich habe nach einer ganz tollen Geschäftsidee gesucht und mir Bücher besorgt und Informationen. Denn man möchte irgendwo eine Marktlücke finden und irgendwo Business so nebenbei was verdienen. Und bei dieser Suche habe ich im Internet etwas ganz Tolles entdeckt, was es gibt, aber in Deutschland noch nicht gibt. Es gibt manches nicht in Deutschland, was woanders auf der Welt gibt. Und zwar in Japan. In Japan fand ich, dass dort eine Familienagentur gibt. Man kann also eine Familie mieten. So, du bist einsam und dann kannst du für 1000, umgerechnet 1800 Mark Großmutter, Großvater, Bruder, Schwester, Sohn, Tochter mieten. Du kannst also immer mieten. Und die Nachfrage erstaunlicherweise nach weiblichen Personen war größer als nach den männlichen. Also die Tochter wurde gewünscht. Also man wollte eine Tochter haben. Eine Tochter, der man alles erzählen kann, die zuhört und so weiter. Also wenn jemand eine Marktlücke hier in unserer Gesellschaft in Deutschland sucht, gründe doch so, man vermietet ja alles. Autos werden vermieten, Baumaschinen werden vermietet, so Familie wird vermietet jetzt mal. Für einen Tag 1800 Mark, das ist kein schlechtes Einkommen. Also lässt sich also gutes Geschäft machen. Familie vermieten. Warum? Weil den Menschen heutzutage, das haben die Japaner entdeckt, in Japan ist das vielleicht viel schlimmer wie bei uns, aber die Japaner haben es entdeckt, es gibt kaum noch intakte, gesunde, heile Familien. Diese Einmannfamilie oder Einhaushaltfamilie oder Alleinerziehende und so weiter, das ist eine Not und man sehnt sich nach dem Opa. Und nach der Oma. Man möchte mal so eine Oma für ein paar Stunden haben und mit der Oma plaudern. Wie sieht das so mit der Oma aus? So mit der Oma. Heilung und Rettung der Familie. Und wenn ich jetzt fragen würde heute Abend, ist irgendjemand da, der keine Familie hat? Wir alle haben eine Familie irgendwo. Wir kommen her. Bloß mit unseren Familien stimmt es meistens vorn und hinten nicht mehr. Oder die Familien sind auseinandergedriftet, haben sich entfremdet oder sich anders entwickelt, aber nicht so entwickelt, wie es eigentlich sollte. Die Gesellschaft, die Technik, die Arbeit, das Geld macht das Übrige. Und es gibt so viele Dinge, was auf die Familie abgesehen haben, familienfeindlich sind. Ich würde sogar fast sagen, unsere Familienministerin ist selbst sogar familienfeindlich mit vielen Gesetzen, die sie macht. Denn sie sind auch nichts anderes wie Spiegelbild unserer Gesellschaft. Auch die Bundesfamilienministerin. Familie. Sogar die Kirchen sind familienfeindlich. Sogar die Freikirchen sind familienfeindlich. Denn guck mal, was macht man? Man macht Frauenstunde. Sogar wir sind familienfeindlich. Wir machen Männerstunde und wir lassen die Frauen zu Hause. Oder man macht Jugendstunde oder Seniorenstunde. Alles da. Oder Frauentag. Verstehst du, eigentlich gehört die Gemeinde als Familie zusammen, oder nicht? Das wäre normal, jung und alt. Wir haben diese Kleinfamilie. Nun, früher gab es diese Großfamilie. Zu einer römischen Familie, ließ ich mir sagen, als ich in Pompeji war, gehörten etwa 120 Personen. Das war so eine schöne, richtige, gemütliche Familie. 120 Personen. So sah der römische Haushalt aus. Da waren Knechte da, alle Behinderten dabei, das gehörten dazu. Da gehörte jeder dazu, jung und alt, natürlich auch der Chef des Hauses, so dieser Patriarch, wer das auch immer war, auch die Alten gehörten zum Haus dazu. So jeder gehörte, 120 Leute machte eine alte römische Familie in den Tagen Pompeis aus. Eine Familie. Heute Abend ist also mein Thema und da möchte ich über die Heilung einer Familie sprechen. Es gibt also Heilung für die Familie. Es gibt Hoffnung für die Familien. Und ich möchte für die Familie die Hoffnung nicht aufgeben. Und die Bibel gibt uns sehr viel Hoffnung für die Familie. Aber eine Heilung im Neuen Testament, ich werde nachher auch aufs Alten Testament eine nehmen, aber im Neuen Testament hier Heilung der Familie, Lukas Evangelium 19, Herr Zachäus. Wir haben ja seine Geschichte schon mal gehört, wohnt in Jericho, war ein Oberzöllner. Und so weiter, war ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, hat Karriere gemacht, aber sein Haus war kaputt. Sein Haus war nicht in Ordnung. Mit seinem Haus stimmte nicht. Er hatte Karriere gemacht, Kapital erwirtschaftet, war sehr erfolgreich, aber Erfolg sagt noch nichts aus über gesunde Familien. Meistens die Leute, die Erfolg haben, die Karriere machen, die sehr viel tun und sehr viel Geld haben, die haben die kaputtesten Familien. Denn Familie kann man sich nicht für Geld kaufen. Man kann sie mieten für Geld. So in Japan. Und wenn ihr clever seid und weiter diese Lücke füllt hier, so. Es gibt ja in Deutschland einige Dinge noch. Eine andere Lücke, die noch zu finden ist, ich habe noch unter anderem gefunden, in Amerika gibt es einen Überraschungsclub. So, hier in Deutschland gibt es solch einen Verein noch nicht, so einen Überraschungsclub. Leute zahlen Mitgliedsbeiträge und dann kriegen sie jede Woche etwas zugeschickt. Eine Briefmarke, der Computer natürlich denkt an sie und irgendwie so eine, mal ein Zahn. Ich habe die ganze Liste gelesen, was so der Überraschungsclub so den Leuten zuschickt. Oder Tafel Schokolade abgebrochen und den Rest dir zugeschickt. Ich habe an dich gedacht. So Überraschungsclub. Und man wartet sehnsüchtig die ganze Woche, was kommt jetzt am Montag vom Überraschungsclub. Also Überraschungsclub, so Spannung, man erwartet etwas. Also es sind Marktlücken in unserer Gesellschaft. Der Mensch braucht mehr als nur Theorie. Er braucht also etwas zum Erleben, zum Erfahren, zum Fassen, zum Anfassen. Ich lese die Geschichte vom Zachäus. Dort lebte ein Mann namens Zachäus, Lukas 19. Er war der oberste Zolleinnehmer und war sehr reich. Er wollte unbedingt Jesus sehen, wer dieser Jesus sei. Aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. Kleine Leute sind kiewige Leute. Durchsetzen. Weißt du, ich beneide immer so diese großen Riesen, die auf die anderen immer so runtergucken. Was will der da? So. Und der muss immer hochgucken und immer eifern und immer kämpfen und immer sich hochboxen und so weiter. Kleine Leute, wenn du jetzt die Geschäftsleute anguckst oder erfolgreiche Menschen, sind alles so kleine. Die brauchen noch sogar einen Sessel oder Podest. Stufe höher, damit sie gesehen werden überhaupt. Aber die müssen kämpfen. Die kleinen Leute müssen kämpfen. Die anderen, denen wird es oft in die Wiege gelegt. Zachäus musste kämpfen. Was ich sage, ist alles Erfahrungswerte, die ich schon irgendwo im Laufe der Jahre gemacht habe. Ich weiß, wie man mit Leuten umgeht. Was das Problem ist. Wenn ich nur ein bisschen größer wäre, aber niemand kann nicht einmal eine Elle oder geschweige denn der Fingerbreit sich was zufügen, auch wenn er das noch so sehr möchte. Er war klein und die Leute versperrten ihm die Sicht. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, wenn er vorbeizog. Aber die Motive waren ganz was anderes. Irgendetwas hat ihn bewegt. Irgendetwas hat ihn getrieben, warum er unbedingt Jesus sehen wollte. Es war nicht nur religiöse Neugier. Es war mehr dabei. Ein Bedürfnis. Ein Bedürfnis, morgen spreche ich, ein Bedürfnis nach Geborgenheit. Das haben alle Menschen. Und die sind verunsichert, geängstigt. Sie sind entwurzelt, sie brauchen Geborgenheit. Und dieser Zachäus suchte etwas und er suchte im Maulbeerbaum. Und er dachte, da oben, da sieht mich niemand. Da bin ich unsichtbar auf meinem Jägersitz. Da kann ich alles gut überschauen, alles gut beobachten und so weiter. Ich möchte teilhaben, ich möchte mich erfreuen an dem, was jetzt passiert in Jericho. Ich möchte sehen, Jesus zog vorbei. Es sind Bedürfnisse und der Mensch hat tiefe Bedürfnisse in sich. Weißt du, jeder von uns trägt ein Schild. Wir sind alle so Sandwichläufer, so Sandwichträger, so Plakat, transparent, ganz groß. Ich will ernst genommen werden. Ich will beachtet werden. Wir alle, ob du Zachäus heißt oder Zachäin, wir wollen alle beachtet werden. Wir wollen alle gesehen werden. Wir wollen alle anerkannt werden. Wir wollen alle geliebt werden. Wir wollen alle verstanden werden. Also wir sind schon mittendrin in diesem Thema Heilung und Rettung der Familie. Er sitzt da ganz gemütlich. Jetzt passiert etwas ganz Merkwürdiges. Als Jesus an die Stelle kam, schaut er hinauf und redete ihn an. Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute dein Gast sein. Oder eine andere Übersetzung. Zachäus, steig schnell herunter. Ich muss heute in dein Haus einziehen. In dein Haus einziehen. Ich muss dein Gast sein. Zachäus stieg sofort vom Baum und nahm Jesus mit großer Freude bei sich auf. Alle waren darüber entrüstet, dass Jesus bei einem so schlechten Menschen einkehrt. Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, jetzt musst du aufpassen, der Herr hat nichts von ihm verlangt, nichts von ihm erwartet. Er hat gesagt, ich will nur zu dir kommen, ich will nur dich besuchen. Dann plötzlich öffnet sich der Mensch, öffnet seine Schätze, öffnet alles, was er hat. Plötzlich entsteht eine Offenheit. Plötzlich geht Haus und Hof und Tor und Tür auf. Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemanden betrogen habe, will ich ihm das Vierfache zurückgeben. Da sagte Jesus zu ihm, heute hast du mit deiner ganzen Familie die Rettung erfahren. Heute hast du mit deiner ganzen Familie die Rettung erfahren. Oder Luther, in diesem Hause ist Heil widerfahren. Aber mir klingt es hier, diese modernere Übersetzung, besser. Heute hast du mit deiner ganzen Familie die Rettung erfahren. Denn trotz allem bist du auch ein Nachkomme Abrahams. Des Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Ich lese noch die Stelle, bei der ich bleiben werde heute Abend. Heute hast du mit deiner ganzen Familie die Rettung erfahren. Wenn Gott einen Menschen rettet, rettet er immer die ganze Familie. Amen. Wollen wir das glauben? Wollen wir das festhalten? Heute hast du mit deiner ganzen Familie die Rettung erfahren. Rettung wird erfahren, Rettung wird erlebt. Preis Gott, dass du Familien rettest, heute noch. Herr, du hast die Familie noch nicht aufgegeben, die Familie ist noch nicht so hoffnungslos verloren, Herr. Du kannst die Familienmitglieder, jeden Einzelnen, der zu uns gehört, Herr, du kannst sie retten und bewahren. Und ich danke dir, dass mit uns ganze Familien gerettet werden. Ich glaube daran und halte daran fest und verkündige dein Wort heute Abend und möchte daran predigen, dass wir und unsere ganzen Häuser gerettet werden. Herr, ich glaube an die Errettung der Häuser, nicht nur die Errettung der einzelnen Menschen, ist viel zu wenig und viel zu billig. Du bist für mehr gestorben, als du für einzelne Individuen, Herr. Du bist für die ganze Familien gestorben. Danke, Herr Jesus, dass du heute Abend ganze Familien rettest und auch unsere Familien, die noch nicht gerettet sind. Herr, alle Angehörige und Zugehörige, die zu uns gehören irgendwo und dich noch nicht kennen, durch uns wirst du die Augen öffnen und ihnen Licht und Heil in ihrem Leben bringen. Ich danke dir, dass du uns zum Segen gesetzt hast, für nicht nur, dass wir gesegnet werden, sondern auch, dass unsere Umgebung gesegnet wird und unser Umfeld gesegnet wird und unsere Familienangehörige aufwärts, abwärts, seitwärts gesegnet werden, Herr. Ich danke dir, dass ich deinen Segen heute Abend auf alle Bereiche der Familie und in alle Bereiche der Familie erwarten darf. Amen. Halleluja. Heute hast du mit deiner ganzen Familie die Rettung erfahren. Großartig. Halleluja, halleluja. Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Kind, Enkelkind, Urenkel und so weiter. Alle sollen gerettet werden. Du und dein ganzes Haus. Mit weniger darfst du dich nicht zufrieden geben. Gott hat dich errettet. Was glaubst du, warum Gott dich gerettet hat? Du bist das Lamm für deine Familie. Im Alten Testament, da war das Passal Lamm. Da mussten die Israeliten beim Auszug der Kinder Israel das Lamm schlachten. Und mit dem Blut des Lammes haben sie die Tür bestrichen. Und das Fleisch, das wurde aufgegessen von der Familie. Und das Lamm war die Rettung für die ganze Familie. Die Familie musste nicht 10 Lämmer schlachten, sondern es genügte ein Lamm für eine Familie. Heute Abend, es genügt ein Gläubiger für eine Familie. Amen. Ein Christ in einer Familie, in einer Sippe, gehört um die ganze Sippe, reicht aus, um die ganze Sippe vor dem Verderben, vor dem Tod, vor dem Würgeengel zu erretten. Ein Gläubiger. Du bist nicht durch eine Panne gerettet worden, sondern Gott hat eine Absicht, weil er dich auserwählt hat als das Opferlamm. Das Problem beim Opferlamm ist nur, bei diesem Passahlamm, es muss verbluten und wird aufgegessen. Bleibt nichts mehr übrig. Das ist natürlich das Gemeine an diesem Passahlamm. Es wird aufgegessen und so weiter. Aber dieses Lamm rettet die ganze Familie. Gott will also ein Lamm für eine Familie, nicht mehr und nicht weniger. Die Bibel sagt zum Beispiel im Korintherbrief, dass durch den Gläubigen die ganze Familie geheiligt ist. Ein Gläubiger der Familie heiligt die ganze Familie. Warum? Weil Gott Zugang zu der Familie hat. Du bist das Einfallstor. So wie du früher vielleicht im spiritistischen, okkultistischen Bereich Einfallstor für den Teufel warst, so bist du jetzt das Einfallstor für den Heiligen Geist. Einfallstor für die Liebe Gottes. Einfallstor für die Barmherzigkeit Gottes. Einfallstor für den Segen Gottes in deine Familie. Du bist das Einfallstor. Einer für die Familie. Es reicht aus. Die Rettung der Familie. Ein anderes Bild noch. Paulus ist auf der Überfahrt nach Rom. Gerät in einer großen Seenot, Schiffskatastrophe droht. Und dann hat Gott gesagt, Paulus, alle, die mit dir fahren, die werden alle am Leben bleiben. Alle, die mit dir fahren, werden am Leben bleiben. Nur das Schiff wird untergehen. Und weißt du, wie viele Menschen am Leben geblieben sind? 276 Seelen. Und wenn du genau nachrechnest, so viele Menschen hängen auch um dich herum, wenn du ehrlich bist. Wenn du ein guter Kamerad bist, ein guter Freund bist. Wenn du ganz ehrlich bist, so viele Menschen sind um dich herum. Menschen, die irgendwie etwas mit dir zu tun haben im Laufe deines Lebens. Mehr oder weniger. 276 Seelen. Mit so vielen Menschen hast du zu tun. Sei doch ganz ehrlich. Schau mal dein Umfeld an. Das sind nicht nur Vater, Mutter, Bruder, Schwester. Das sind noch Kollegen und die jahrelang an deiner Seite stehen. Dort Nachbarn, die neben dir wohnen, 40 Jahre. Dann gibt es noch sonst Leute, die in deiner unmittelbaren Umgebung leben. 276 Seelen. Und alle diese will ich retten. Und du reichst aus. Du bist ausreichend, Paulus. Und Paulus sagt heute Nacht, wieder schon mein Engel. Morgen spreche ich darüber über die Engel. Heute Nacht war der Engel Gottes an meiner Seite, hat mich gestärkt und hat gesagt, keiner wird verloren gehen. Und was du heute Abend brauchst, ist die Botschaft eines Engels. Dass ein Engel, dass die Stimme Gottes, dass der Heilige Geist dir sagt, ich und mein Haus, wir werden gerettet werden. Ich habe die Verheißung, Teufel, du kannst mir viel vorlügen und vorgaukeln und erzählen und vormachen und du kannst mir alles rauben, mir alles nehmen, aber mein Haus wird gerettet werden. Wenn du dich darauf stützt und nicht locker lässt und nicht nachgibst und glaubst daran, das ist die Voraussetzung. Dein Haus wird nicht automatisch gerettet, wenn du Christ wirst. Das steht nicht in der Bibel, wenn du Christ wirst, wird dein Haus automatisch gerettet. Nein, nein, in der Bibel heißt es, glaube an den Herrn Jesus Christus. Und Glaube ist nur mehr, ist etwas mehr als nur zu sagen, ich glaube an Gott, Schöpfer Himmels und der Erden. Glaube ist mit meinem Leben unterschreibe ich das, was ich glaube. Ich stehe dazu, ich bekenne dazu, ich halte mich daran fest. Ich habe ein Glaubensbekenntnis. Ich glaube, Gott wird mein Haus retten. Diesen Glauben, wenn du das hast, glaube an den Herrn Jesus. Er wird mein Haus retten. Jemand hat gesagt, er ist mir nachgegangen, hat mich errettet. Ja, ist das doch herrlich, verstehst du? Wenn jemand Jesus sucht, wenn du Jesus gefunden hast, sucht er und fragt, hast du noch mehr Geschwister? Hast du noch mehr Brüder? Hast du noch mehr Vater, Mutter, Großmutter und so weiter? Wer gehört noch zu deinem Haus? So ähnlich wie Lot aus Sodom herausgeführt wurde. Weißt du, was die Engel gesagt haben zu Lot in Sodom? Lot, hole alle zusammen, deine Schwiegersöhne und Schwiegertöchter. Nein, Töchter hat er nicht gehabt. Schwiegertöchter, nur Töchter hat er gehabt. Hole diese, die waren sogar die verlobt waren, die waren noch nicht einmal verheiratet, die in Sodom, die zukünftigen Schwiegersöhne von den Töchtern Lot. Die waren nicht einmal verheiratet. Und frag, erkundige noch, wen möchtest du noch erretten? Bring sie in dein Haus. Bring in dein Haus. Der Engel, also hätte die alle errettet, wenn sie in das Haus gebracht worden wären, wo Lot zu Hause war, wo nachher die Tür verriegelt wurde und verdunkelt wurde und so weiter. Wenn die in Sicherheit gebracht wurden. Und das Gleiche gilt auch für Noah, wenn Gott einen Menschen rettet, wenn Gott zu einem Menschen spricht, wenn Gott einem Menschen einen Auftrag gibt, hat er immer im Hinterkopf die Familie im Auge. Denkt er immer an die Familie. Noah, und wie viele Seelen wurden gerettet? 8 Seelen. Nicht nur Noah allein. Also wenn du Christ wirst, hast du mindestens 8 Seelen, die dich begleiten, mindestens. Und es sind bestimmt meines Erachtens noch viel mehr. Wenn du kein Pastor und Prediger bist, dann hängen an dir im Lauf deines Lebens 276 Seelen. So, das wird sowas sein. Also, und überleg einmal, mach mal doch die Gegenprobe heute Abend mit diesen 276 Seelen. Geh mal die Menschen durch, die ich gesegnet wurde. Und du wirst feststellen, der Herr Lehrer, dieser alte Fuchs da, oder mein Konfirmanden, Pfarrer oder wer es auch immer gewesen ist. Es gibt also Menschen oder die Oma da, Menschen, durch die ich gesegnet wurde. Und du kannst also feststellen, Menschen, durch die ich irgendwo gesegnet wurde, die mir irgendwo gedient haben, Christen oder Nicht-Christen, diese Menschen müssen ins Reich Gottes hineinkommen. Und zwar aus dem einfachen Grund, es bleibt nichts unvergolten, nicht einmal ein Becher kalten Wassers. Es bleibt nichts unvergolten. Und diese Menschen, die mir Becher kalten Wassers gereicht haben, diese Menschen müssen ins Reich Gottes. Ich kann nicht zulassen, dass die in die Hölle gehen. Also, Schwester, wir müssen die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Wir müssen den Himmel bevölkern mit Menschen, die Gutes getan haben. Wir müssen jetzt, sie haben uns geholfen mit dem kalten Becher kalten Wassers. Und jetzt lassen wir unsere Gebete zurückfließen. Und Herr, ich habe Zugang zu diesen Menschen. Ich hab Beziehung zu ihnen. Und bestimmte Menschen kannst nur du erreichen und sonst niemand in der Welt. Und zu denen hast du Zugang, die hören auf dich, die nehmen dich ernst und dergleichen. In diesem Hause ist Heil widerfahren. In dieser Familie ist Heil widerfahren. Weißt du, der Zachäus, der hatte alles, jetzt komme ich wieder zu meinem Thema ein bisschen zurück, hatte alles, was er brauchte, aber etwas Entscheidendes fehlte in dieser Familie. Es fehlte der Herr. Es fehlte göttliche Ordnung. Es fehlte göttliches Leben. Er war geachtet draußen und vielleicht gleichzeitig verachtet. War also beides. Es war unser Vater, dieser Zachäus hier, so haben die Kinder gesagt. Und Zachäus dachte, ich habe alles im Griff. Aber er spürte, ich habe doch nicht alles im Griff. Es fehlt etwas. Und vielleicht merkst du auch in meiner Familie, da fehlt noch etwas Entscheidendes. Ich habe alles im Griff, ich verdiene Geld, mache Karriere, habe Einkommen, meine Familie ist versorgt. Aber da fehlt etwas. Und da gehst du raus auf den Marktplatz und da siehst du, Jesus kommt vorbei. Und du hörst, dass Jesus vorbeikommt. Und dann gehst du auf dieses Gespräch ein. Plötzlich bleibt er stehen, schaut dich an und sagt, Zachäus, komm schnell herunter. Zachäus, komm schnell herunter. Du kannst Nein sagen, kannst sagen, ich bleib hier, hier sitze ich jetzt bequem. Es hat mir so viel Mühe gekostet, da hochzusteigen. Und für so einen kleinen Mann ist es nicht einfach, rauf und runter steigen. Also ich lasse mich nicht schikanieren. Zachäus hätte da seine Ausreden haben können. Aber was macht er? Er gehorcht. Und Glaube beginnt mit dem Gehorsam. Wenn du deine Familie erretten willst, musst du lernen, Gott zu gehorchen. Was er euch sagt, das tut. Und was du erkennst, auch wenn du noch so verkehrt bist, und wenn es vielleicht zu extrem ist in deinem Glauben, aber es ist so wichtig, dass du konsequent bist, denn die Bekehrung hat Konsequenzen. Und wenn die Menschen, und niemand beobachtet dich so gut wie deine Familienangehörige. Weißt du, die gucken dich mit Vergrößerungsglas und die nehmen noch eine Lupe dahinter und so weiter. Und die gucken ganz genau. Die sehen deine Runzeln, deine Falten, die sehen Haar in der Suppe, was du nicht siehst. Auch wenn du die Erleuchtung hast. So, die sehen alles ganz genau und so weiter. Und die beobachten dich. Und die beobachten dich. Lebst du dein Christenleben aus oder nicht? Das hat Konsequenzen. Was meine Familie, also von meinem Elternhaus, die sind alle gläubig und alle dienen irgendwo dem Herrn. Aber wir sind Heiden gewesen, wir waren Atheisten, wir haben an Gott nicht geglaubt. Als ich knapp 18 Jahre war, ich wusste nicht, wie Kirche von innen aussieht. Wir waren nie in einer Kirche. Wir haben nie eine Kirche besucht. So, also meine Familie war nicht christlich. Aber als mein Vater sich bekehrte und als wir uns bekehrten, da war er ganz konsequent. Ich sehe heute noch, wird die Weinflaschen und die Likörflaschen und die Schnapsflaschen alles so in Waschbecken schüttelt und dass die Familie entsetzt davor steht und sagt, Vati, das hätten wir vielleicht ausdrücken können, feiern können und dann hättest du dann mit deinem Glauben anfangen können. Das ist ganz konsequent gehandelt und radikal gesagt, Schluss bei uns. Alkohol richtet so viel Schaden an und was weiß ich alles, Gott hat ihm gezeigt, Alkohol kommt nichts mehr ins Haus. Und dieses konsequente Handeln, dann plötzlich merkt er, oder wir haben irgendwo gehört, man sollte am Tisch beten. Wir haben nie am Tisch gebetet, wir sind wie die Ferkel an den Tisch gegangen und übers Essen gestürzt. Und keiner drauf, irgendwie jemand Dankeschön zu sagen. Ja, das war so selbstverständlich, wir haben ja dafür gearbeitet, das war ja unser Verdienst, das ist, wir haben das ganz selbstverständlich genommen, aber plötzlich irgendwie hörte man, soll Gott danken. Und dann sagt er, ab heute wird bei uns am Tisch gebetet. Meine Schwester, die nach mir 3 Jahre jünger, stand da, ich habe gekocht und ich muss Gott mich danken. Ich habe selber das Essen drin. Und ein Protest, es wird gebetet. Und wir kannten keine anderen Gebete. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Das war unser erstes Gebet, das Tischgebet, das wir so gesprochen haben. Aber egal wie es war, wir haben das gemacht. Und weißt du, und da fing es an. Der Vater hat sich durchgesetzt. Und der Glaube muss sich durchsetzen zu Hause. Wenn der Vater sich nicht durchsetzt, dann setzen sich die Kinder durch. Und da gab es, und deshalb, ich komme nachher zum Thema der Autorität. Wer hat bei euch zu Hause die Hosen an und das Sagen an? Wer gibt zu Hause den Ton an? Jetzt kommt mein Vater. Weißt du, es ist gefährlich, wenn der Vater in Gottesdienst geht. Deshalb versucht der Teufel, die Männer vom Gottesdienst fernzuhalten, damit sie nicht die Wahrheit erfahren. Deshalb haben wir Männerstunde, Brüderstunde. Der Teufel, der schickt die Frauen in die Kirche. Die sollen beten. Und er weiß, solange die beten, die können lang beten, passiert zu Hause nicht viel. Aber wenn der Vater sich bekehrt, da ist die Hölle los. Und deshalb ist auch im Islam sehr wichtig. Du kannst so alle Kinder erreichen, du kannst alle Tanten und Opas und so weiter erreichen. Aber wenn du den Mann nicht erreichst, den Vater der Familie nicht erreichst, vergiss alles. Die Familie wird nie richtig gerettet werden. Der Vater muss gerettet werden. Und plötzlich hört mein Vater irgendwo in einer Andacht oder in einem Gottesdienst, wir sollen zu Hause einen Hausaltar haben. Fragt er noch in der Brüderstunde, was ist ein Hausaltar? Weiß ich noch wie heute. Wie sieht ein Hausaltar aus? Wir wohnten damals in Bayern, katholischen Bayern. Da gab es überall diese Hausaltäre. Wie sieht ein Hausaltar aus? Und dann hat der Prediger uns erklärt, wie ein Hausaltar aussieht. Das ist die offene Bibel. Also man sollte eine Andacht zu Hause haben. Man sollte miteinander beten, ein kurzes Wort lesen, vielleicht ein paar Gedanken austauschen. Und dann sollte die Familie gesegnet werden, sondern damit man in den Tag hineingeht mit dem Segen Gottes. Wird gemacht. Wird gemacht. Oh, das war schlimm. Das war schlimm. Diese kostbare Zeit, morgens müde. Alle unter Druck. Alle irgendwo ins Geschäft stehen und so weiter. Ja, Hausandacht. Nachher ist mein Vater, man konnte nicht für alle Andacht machen, aber ich sehe noch heute, ich bin sehr früh aus dem Haus gegangen, aber ich sehe noch heute, meine Mutter, meine kleineren Geschwister, alle Schulranzen drauf und die knien sich hin und meine Mutter legt jedem einzelnen Kind die Hände auf und dann sagt es so auf. Nimm die Skier und auf in die Schule im Winter, egal wie. Und dann in die Schule geschickt. Aber die Mutter hat jeden Einzelnen gesegnet, kurzes Gebet gesprochen und dann sie losgelassen. Und das ging jahrelang so. Und bei uns gab es gar keine Komplikation, sich hinzuknien und zu beten. Und dann haben, oder meine Geschwister, ja, da wurde gebetet. Und die Familie, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Gott will unsere Häuser retten. Gott will den Mann zuerst retten. Ich denke, das ist so wichtig. Warum heutzutage in den Familien vorne und hinten nichts stimmt, ist, weil der Mann nicht die Autorität in der Familie hat, die ihm zusteht. Nicht gegeben wird einerseits diese Autorität, andererseits weiß er gar nicht, dass er diese Autorität hat. Ich mache ja hier Hochzeiten für nichtkirchliche Leute, die nicht in der Kirche sind, aber doch kirchlich getraut werden möchten, Gebet haben möchten, Gottes Segen haben möchten. Und wenn sie schon einen Pastor sich einladen und der Pastor die Kirche zur Verfügung stellt und Gottesdienst abhält, dann darf ich auch sagen, was ich sagen möchte. Und wenn ich so die ganze Trauzeremonie, die Predigt fertig habe, dann nehme ich, jeder, den ich hier traue, kriegt eine Bibel von uns geschenkt. Gute Übersetzung und kriegt geschenkt. Und dann übergebe ich das dem Bräutigam. Und sag so, und heute, das ist eigentlich nicht gewöhnlich, aber heute ordiniere ich sie, oder dich, bin du dann mit diesen Leuten, ordiniere ich, du bist ab heute der Hauspriester. Dieses Buch kann dir und euch Orientierung geben und euch beide darin lesen. Ich ordiniere dich ich habe schon Leute gehabt, jemand aus der DDR, die Frau war tief religiös, der Mann war hier zum ersten Mal in der Kirche, bei uns, bei dieser Hochzeit, der zittert. Ich sage, ich brauche sich keine Angst haben. Das hilft ihnen. Und dann, als wir dann fertig waren, ich bin so berührt, dass ich jetzt Priester bin, dass ich jetzt Autorität habe, dass mit meinem Verhältnis zu Gott meine Familie steht oder fällt. Und warum die Familien versagt haben, ist, weil der Mann in unserer Gesellschaft versagt hat. Weil er versagt hat. Und deshalb ist es so wichtig, Heilung der Familie, Zachäus zu dir. Wenn du gerettet wirst, wird dein ganzes Haus gerettet. Wenn Schwestern heute Abend gerettet sind und ihre Männer noch nicht gerettet sind, dann sollten sie nicht die Autorität ergreifen. Die Autorität des Mannes steht dir als Schwester nicht zu. Sondern wenn du verheiratet bist, dann ist dein Mann dein Haupt. Egal, wenn es noch so altmodisch klingt. Er ist dein Haupt und bleibt dein Haupt. So, und da kannst du nicht diese Stelle einnehmen und sagen, jetzt, weil er nicht glaubt, glaube ich jetzt, das tue ich alles. Nein, dein Mann hat eine Funktion auch in deiner Familie. Solange du mit ihm verheiratet bist, hat er eine Autorität in deinem Haus. Und ich habe festgestellt, der Mann, der nicht die Autorität Gottes über sich achtet, die Frau sagt, was will der? Pantoffelheld ist er oder was sonst noch, was man für Namen ihm nachher findet. Der nimmt ihn nicht ernst. Die Kinder nehmen die Mutter nicht ernst. Weil wenn der Mann die Autorität, die über Gott, die Gott ihm gibt und nicht annimmt und auch nicht beachtet, dann achtet die Frau ihn nicht, die Kinder achten die Mutter nicht und das stimmt alles wieder nicht mehr. Deshalb ist es so wichtig, mit der Wiederherstellung der Familie, Rettung der Familie, Heilung der Familie, ist es so wichtig, dass der Mann den, oder dass die Menschen ihre Rollen wirklich wiederfinden, dass sie ihren Platz wiederfinden. Wo gehöre ich hin? Was für einen Platz habe ich in der Familie? Das hat Konsequenzen. Also Bekehrung hat Konsequenzen auch für dein Leben. Zachäus, ich möchte in dein Haus einkehren. Und weißt du, wenn Jesus kommt, ich bete dieses Gebet, komm Herr Jesus, sei unser Gast, nicht mehr. Warum? Weil ich habe festgestellt, wenn Gäste bleiben höchstens 3 Tage. Und wenn sie länger als 3 Tage bei einem bleiben, werden sie lästig. So, und wenn der Herr Jesus eine Woche bei dir bleibt, wird er dir sehr lästig. Also, komm Herr Jesus, sei unser Gast. Weißt du, deshalb haben Leute das entdeckt, es ist gut, segne, was du uns beschert hast und dann geh bitte ganz schnell wieder weiter zum nächsten, dann kommst du wieder, bei der nächsten Mahlzeit bist du wieder mein Gast. So, nein, der Herr Jesus möchte wirklich ein Teil unserer Familie, ich muss in dein Haus einziehen. Ja, ich muss zu dir einziehen. Und jetzt, weißt du, wenn jemand irgendwo einzieht, das mag dir gefallen, wie du das eingerichtet hast. Aber der sagt mir, die Tapeten gefallen mir nicht und das gefällt mir nicht. Also so diese Gäste, so wie der Herr Jesus, der ist der Himmel gewohnt. Das ist, und jetzt kommt er zu dir, armes Würmlein, und sagt er, nein, das passt nicht so und das ist nicht so, das richten wir jetzt ganz anders ein. Das wird schon problematisch, wenn Jesus die Kontrolle über dein Haus übernimmt. Aber das ist so wichtig. Jesus übernimmt die Herrschaft über Zachäus, Zachäus über sein Haus, seine Frau über das Kochgeschirr und die Kinder. Und du siehst, ich komme nachher zu den Frauen. Die Frauen haben ganz wichtige Funktionen. Wenn die das entdecken haben, was sie für eine Funktion haben, dann funktioniert das ganze Leben, unsere Umgebung. Da müssen wir nicht Familien vermieten. Zachäus, komm schnell herunter. Bevor deine Familie heil wird, musst du selber heil werden. Ganz arg wichtig. Die Heilung der Familie beginnt bei dir selber, nicht bei deinem Mann, deiner Frau, deinen Kindern. Bevor deine Familie geheilt wird, musst du selber gesund werden. Musst du selber normal werden. Musst du selber ausgeglichen werden. Musst du selber entsündigt werden. Musst du selbst entgiftet werden. Muss dein Leben zuerst mal stimmen. Und solange dein Leben nicht stimmt, erwarte nicht, dass deine Familienangehörige überhaupt nur den Finger krumm machen. Muss unser Leben stimmen. Ich muss zu dir. Du musst zuerst mal runter vom Maulbeerbaum. So viele Menschen sitzen ganz hoch oben. Sind gar nicht mehr auf dem Teppich. Sind gar nicht mehr ansprechbar. Wenn sie Christen werden, die sind sie ganz hoch oben. Ich bin jetzt Christ. Nein, auch Christen müssen putzen. Auch Christen müssen kochen. Auch Christen haben Verpflichtungen. Auch Christen müssen anständig sein und können sich nicht gehen lassen. Komm herunter, Zachäus. Ich muss zu dir einkehren. Du hast dich ja so hoch gekämpft als Oberzöllner. Es hat dir so viel Anstrengung gekostet. Und jetzt musst du auf manches verzichten. Weißt du, wenn du deine Familie retten möchtest, musst du vielleicht auf manches verzichten. Auch jetzt als Frau oder als Mann. Weißt du, so viele Leute haben falsche Prioritäten in ihrem Leben. Bei denen, ja, da kommen sie und lange nichts. Und dann kommt vielleicht die Familie. Oder wie auch immer. Die Ordnung der Prioritäten muss in unserem Leben stattfinden. 1, 2, 3. Was nimmt den ersten Platz in unserem Leben ein? Was nimmt den zweiten Platz in unserem Leben ein? Den dritten Platz? Hast du schon die Plätze in deinem Leben vergeben? Ich muss in deinem Leben einkehren, einziehen. Und mit dir rettet Gott die ganze Familie. Viele Leute haben die Prioritäten noch nicht geordnet in ihrem Leben. Zuerst einmal kommt für mich Jesus. Ganz arg wichtig. Jesus kommt als erstes. Dann komme ich, ganz arg wichtig, da kommt nicht die Gemeinde und da kommt nicht die Familie, zuerst komme ich. Und ich kann meine Nächsten nur lieben und meine Familie ist mein Nächster, wie ich mich selbst liebe.
wenn ich mich selbst nicht annehme, wenn ich mich selbst hasse, wenn ich mich selbst nicht verstehe, wenn ich mir selber nicht vergeben kann, kann ich auch meiner Familie nicht vergeben. Und was ihr wollt, dass euch die Leute tun, müssen wir zuerst mal selber tun. Also ich muss bei mir anfangen. Also zuerst Jesus, dann komme ich, kommt meine Familie und dann erst meine Gemeinde. Vielleicht nur als Hilfe. Und das kannst du weiter verteilen, was in der fernen Liefe noch kommt. So, das kannst du verteilen. Aber zuerst mal diese Stellung. Und ich denke, es ist so wichtig, dass du und der Herr zuerst mal ein klares Verhältnis habt. Zuerst mal mit dem Herrn gesprochen hast. Zuerst der Herr erschienen ist. Zuerst der Herr an dir etwas gewirkt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass Zachäus, während er so nach Hause ging, hat schon alles im Kopf fertig gemacht. Was jetzt passiert, wenn ich nach Hause komme? Zu Hause mit diesem Jesus und seinem Team ankomme, was dann nacheinander passiert. Also er hat sich schon ausgemalt, aber zuerst einmal musst du heil werden. Du brauchst ein ganz klares, gesundes Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, ein gesundes Selbstbewusstsein. Manche haben übertrieben, die sind Egoisten, aber ein ganz gesundes Selbstbewusstsein. Ich bin von Gott geliebt, ich bin von Gott gewollt, ich bin von Gott angenommen, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Sohn, Tochter des Herrn. Dieses Selbstbewusstsein, ein starkes Selbstbewusstsein, denn nur so kannst du dienen. Gott hat mir viel vergeben und weil er mir viel vergeben hat, deshalb vergebe ich auch jetzt, bin großzügig im Vergeben. Familie kann nur funktionieren, Beziehungen können nur funktionieren, wenn wir vergeben. Wenn wir Vergeben nicht gelernt haben, wenn wir nicht aus der Vergebung selbst leben, selbst Vergebung nicht erlebt haben, können wir niemals jemand anders Vergebung zusprechen. Denn du bist nur so weit oder kannst jemand so weit begleiten und mit einem sein, wie du selber gegangen bist. Also zuerst einmal selbst gerettet sein. Komm herunter. Wer seine Familie heilen will, der muss zuerst seine Monopolstellung aufgeben, aus der Monopolstellung heraustreten. Verstehen wir uns, was das ist, so Monopolstellung. So, mein Reich, das bin ich und so weiter. Und immer nur an sich denken, sich selbst im Vordergrund stellen, diese Monopolstellung, ich bin der Wichtigste. Mich haben sie gekränkt, mich haben sie beleidigt und so weiter. Du musst runterkommen und aus der Monopolstellung heraustreten, von deinem hohen Ross herunterkommen, von diesem Maulbeerfeigenbaum, also was das für ein Baum gewesen ist. Da war alles drauf, auf diesem Baum. Da ist Maul und Feige. Ja. Maul, Feigen, Baum. Das ist also herunter. Für manche wachsen die Bäume in den Himmel. Weißt du, so Realist werden. Und ich denke, um die Familie zu heilen, ist es so wichtig, dass wir wirklich Realisten werden, bevor wir Christen werden. Bevor wir Christen werden, müssen wir Realisten werden. Zur Wahrheit zurückkommen. Auch ich bin nur ein Mensch. Auch ich bin einer, der die Gnade bedarf und braucht und benötigt. Zachäus, komm herunter. Durch die Begegnung mit Jesus hat Zachäus plötzlich Anstöße in seinem Leben bekommen und fängt an, in seinem Leben Ordnung zu bringen. Er sagt, Herr, so ich jemanden betrogen habe, den Armen gebe ich die Hälfte meines Vermögens. Er ordnet das Chaos in seinem Leben. Wie ist mit deinem Chaos in deiner Umgebung? Weißt du, so viele Leute sind äußerlich sehr fein, adrett, nett. Aber wenn du hinter den Kulissen guckst, wie sieht es hinter den Kulissen aus? Hinter den Kulissen hat bei dem Zachäus zu Hause nicht gestimmt. Ich habe mal eine Architektenfrau in Süddeutschland gehabt. Ich habe gesagt, Schwester, ich will dich mal besuchen. In Süddeutschland machen wir Hausbesuche als Pastor. Ich will dich mal besuchen. Wann kann ich bei dir vorbeikommen? Oh, Bruder, man tut es heute nicht. Na gut, das ging heute nicht. Dann nach einer Weile, ein paar Tage, Wochen sind vergangen, ich habe meine Liste und habe gesehen, die Schwester habe ich noch nicht besucht. Und die kommt zu mir in den Gottesdienst, ist getauft. Wann könnte ich sie besuchen? Ja, jetzt geht es bei mir im Augenblick nicht. Gut, verständlich, vielleicht hat sie was vor. Und es ging eine ganze Weile, irgendwie. Und dann kam sie zu mir, wahrscheinlich hat sie gemerkt, ich will sie besuchen, ich will mit ihr sprechen. Ich wollte eigentlich nicht, ich wollte nur mal ein bisschen mit ihr reden und Fragen haben, was sie bewegt, wo ihr der Schuh drückt und was ihr gefällt und ihr nicht gefällt und so. Nur also ein bisschen und vielleicht zusammen beten. Dann sagte Bruder Matthäus, das könnte ich ein Gespräch mit Ihnen, mit ihr haben. Ich sagte, gerne, gut. Wir haben einen Termin und wir sitzen im Büro und sprechen miteinander und plötzlich zeigt mir Gott, dass ihre ganze Wohnung mit Eierschachtel zugepackt ist. Also wisst ihr, wo die leeren Eierschachteln. Und ich denke, nein, Architektenfrau, die müssen ein schönes Haus haben. Von außen sieht das Haus sehr gut. Ich bin schon öfters vorbeigefahren. Aber von unserer Gemeinde und ich war noch nie jemand, war drin in diesem Haus. So. Und dann sage ich, Schwester, Entschuldigung, aber Gott zeigt mir ein Bild, lauter Eierschachteln. Was hat es auf sich? Hat es irgendwo eine Bedeutung? Sammelst du etwa Eierschachteln? Und die wird ganz bleich. Die wird ganz bleich. Sagte, woher weißt du das? Sag ich, ich habe gerade zu ihm gebetet und Gott hat mir gezeigt, ich stehe im Gang bei dir und der ganze Gang ist zugepackt mit Eierschachteln. Sagt er, stimmt. Bei uns kommt man nicht mehr durch. Mein Mann, der kommt gar nicht mehr nach Hause. Bei uns ist alles zugepackt. Weißt du, ich kann, und ich bin nachher zu dieser Schwester gefahren. Ich habe gesagt, Schwester, du musst, bevor du jetzt weitermachst, und Religion, die waren auf alle Konferenzen, die waren überall auf alle Seminare. Es war kein charismatisches Seminar in Deutschland, den sie nicht besucht hätte. Also sie waren überall so das Flitzchen. So, aber zu Hause, die Familie, die waren so ablehnend gegen Gott. Und habe ich gesagt, so Schwester, jetzt ist die Katze aus dem Sack rausgelassen worden. Jetzt, dann hat sie erzählt, wie es bei ihr zugeht, sie sammelt alte Zeitungen. Alles, was zu sammeln geht, sie kann nichts wegwerfen. Sie hat gesammelt und ihre ganze Wohnung, wir haben 2 Container gebraucht, um die Wohnung zu entmisten. Eierschachteln vorne an, genauso wie Gott mir gezeigt hat, vorne im Eingangsbereich, Eierschachteln. Du bist, also dickerer werden nicht mehr durchgekommen. So verpackt war die Wohnung. Und man wundert sich, warum Menschen nicht gläubig werden, warum die Familie einen ablehnt und sagt, du mit deiner Religion, du da Halleluja schreien und so weiter. Genau das war's. Der Mann war ein sehr solider Mann, also der Mann war mir sympathisch, aber ich bin ihm nie beigekommen. So, und wir haben weggefahren mit Einverständnis. Und der Mann stand da und hat uns dadurch alles bezahlt, obwohl wir das arrangiert haben. Hat es nicht sich gefallen lassen, dass seine Wohnung entmistet wird auf unsere Kosten. Aber wir wollten der Schwester helfen. Und als die Wohnung sauber war, heute sind alle Kinder gläubig von dieser Frau. Als sie gesehen haben, unsere Mutter hat sich verändert. Sie hat nicht mal diesen Sammeltrieb da. Und alles nur durch, sie ist nur alles haben wollen. Und der Mann ist, also wie gesagt, bei manchen Männern weißt du nicht, haben sie sich bekehrt, haben sie sich nicht bekehrt. Weißt du, die werden nicht sagen, so ich bin ein Christ, aber in ihrem Herzen stimmen sie zu. So, deshalb bei ihm kann ich nicht ganz genau sagen, der, also Geschäftsleute treffen oder wenn besondere Gottesdienste waren und er sich erlauben konnte, war er in den Gottesdiensten da. Also er ist nie öffentlich aufgefallen. Vielleicht war das nicht sein Charisma, so öffentlich aufzufallen. Dafür hat die Frau das doppelt so viel so gut getan. So für ihn. So. Okay, sie hat dann mehr so Gott gelobt und gepriesen und da dachte er, vielleicht muss er sich etwas zurückhalten und die Frau vorlassen. Aber auf jeden Fall, er hat sich auch dem Evangelium geöffnet. Erweckung beginnt bei dem gläubigen Teil. Also die Errettung der Familie beginnt bei dem gläubigen Teil, indem du deine Eierschachteln rausschmeißt. Oder die anderen haben was anderes. So, was du so in deiner Wohnung hast und du wunderst dich, warum mein Haus nicht gerettet werden kann. Der Herr Jesus kann in so einen Saustall nicht reinkommen. Der kann sich in so einen Saustall Heil und Heilung nicht schenken. Und das, was du tun kannst, Container bestellen und auszuräumen, das ist dein Geschäft. Das ist dein Geschäft. Wo nichts passiert, also wo das Chaos nicht aufgeräumt wird, wird alles beim Alten bleiben, wird sich nicht viel verändern. Also diese Begegnung zu Jesus muss da sein und die muss Konsequenzen haben, diese Begegnung mit Jesus. Und dann werden die gestörten Beziehungen geordnet. Mit wem liegst du im Streit? Überleg einmal. Mit wem liegst du im Streit? Wegen Erbschaft oder und so weiter. Und diese Leute, die werden dich eines Tages anklagen, wenn du nicht die Brücke von dir zu ihnen gebaut hast. Wir sind Brückenbauer, nicht Mauerbauer. Die Zeit des Mauerbauens ist zu Ende. Wir müssen Brücken bauen und wir müssen auf die Leute zugehen. Ich habe einen Prediger in der Gemeinde Gottes, Bruder Bischof, er ist jetzt schon im Himmel beim Herrn Jesus. Aber Bruder Bischof in Süddeutschland, der hat viel für sein Haus gebetet. Oh Gott, rette meine Familie, rette meine Familie. Und jedes Mal, wenn er betete, oder das hat er in einem Zeugnis erzählt, jedes Mal, wenn er betete, hat er so ein Dreieck-Grundstück gesehen, ein Dreieck. Kein Mensch konnte das gebrauchen, so am Wegesrand. Und es war ein Grundstück, was er geerbt hatte, aber so am Wegesrand, so ein Grundstück. So und er war nicht glücklich mit diesem Grundstück. Die Familie war nicht glücklich mit dem Grundstück. Und eine der Schwestern, die er hatte, wollte dieses Grundstück haben. Aber er hat es gehabt, das ist sein Grundstück. Er ließ das Unkraut wachsen, Dornen und Gestrüpp. Und wenn er betet, hat er immer dieses Grundstück gesehen. Und irgendwo sagt er, Herr, ich bete für meine Familie, rette mein Haus. Und dann hat Gott plötzlich zu ihm gesprochen und Eugen hieß er. Eugen, und was ist mit dem Grundstück? Gib's her doch. Streit doch nicht um dieses Erbe da, um so Dornengestrüpp Gelände da, so Dreieck. Das gehört zwar dir, du bist eingetragen im Grundbuch und so weiter. Gib's her, lass her. Und dann schenkt er der Schwester, verkauft's nicht, sondern schenkt er und sagt, heute habe ich einen guten Tag, nach der Gebetsstunde, heute habe ich einen guten Tag, Schwester, ich will dir was Gutes tun. Könntest nicht das Grundstück haben. Oh, sagt er, wie wunderbar, wie bist du drauf gekommen? Er sagt, gar nicht wichtig, das erzähle ich dir später. Du kannst haben, wir gehen zum Notar und es wird überschrieben. Und das Grundstück wurde überschrieben. Vielleicht ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später bekehrt sich die Schwester und sagt, ich kann es nicht fassen. Eugen, ich will wissen, was hat dich das nicht rausgelassen, was ihn bewogen hat, dir das Grundstück so einfach dir nicht zu vermachen, so einfach so großzügig zu sein. Sagt er, ich will wissen, was hat dich veranlasst, mir dieses Grundstück zu schenken, obwohl du darum gekämpft hast, sogar ein Stück weit und so weiter. Und das ist dein Erbe. Und dann hat er gesagt, ich habe gebetet und habe gesagt, dass es für die Ewigkeit gar nicht so drauf ankommt, ob ich das Grundstück habe oder nicht habe. Für die Ewigkeit kommt es nicht drauf an. Aber wenn es dich glücklich macht, sollst du haben. Das war meine Entscheidung. Und sagt, und das hat mich glücklich gemacht, ich habe dich nicht verstanden. Und als die Beziehung in Ordnung war, kam auch die Schwester zum Glauben. So, die Beziehungen blockieren oft und sind vielleicht Kleinigkeiten, vielleicht Lappalien sind es Beziehungen, die irgendwo was dazwischen kam, zwischen Bruder und Schwester, vielleicht so als kleine Kinder, irgendwo gespielt und irgendwo was Böses angetan und das trägst du nach oder der andere trägt nach. Ich habe in Eppingen bei Heilbronn jemand gehabt, ich lade auf der Straße ein, ganz große, wir hatten Evangelisation in der Stadt, lade ich ein und dann gebe ich so einem älteren Herrn einen Handzettel. Und sage ich, darf ich Sie herzlich einladen zum Gottesdienst? Und guckt er an und sagt er, ja, Evangeliumstreff, kommt der und der auch zu Ihnen? Sage ich, ja, der Name, den er mir genannt hat, kommt auch zu mir. Dann sagt er, kann ich nicht kommen, bitte nehmen Sie den Zettel wieder. Da habe ich gesagt, ach, bitte, was soll das? Nein, kann ich nicht. Ich kann es nicht erklären. Wo der hingeht, kann ich nicht hingehen. Sage ich, entschuldigen Sie, sagen Sie mir wenigstens, wie Sie heißen. Und dann habe ich mir den Namen aufgeschrieben, wie der heißt. Und im Gottesdienst, vom Gottesdienst, habe ich dann den Bruder angesprochen. Habe ich gesagt, Bruder, ich habe auf der Straße Zettel verteilt. Und da bin ich einem Mann begegnet und habe einen Zettel gegeben. Und er hat mir den Zettel wieder zurückgegeben. Er kann nicht zu uns kommen, weil du da bist. Was ist da passiert oder was ist da gewesen? Eigentlich nichts Besonderes. Habe ich gesagt, kennst du den Mann? Ja, sage ich, kenne ich. Wir sind in der Schule, wir sind groß geworden, wir sind Nachbarn gewesen. Wir haben im Sandkasten gespielt. Freilich kenne ich ihn. Und wegen mir kann er nicht kommen, was soll's dann? Er sagt, mich würde es interessieren, was da wirklich passiert ist. Warum kann er nicht in den Gottesdienst kommen, nur weil du da bist? Und dann habe ich gesagt, Bruder, morgen komme ich etwas früher zum Gottesdienst und wir fahren mal zu ihm hin. Du weißt ja, wo er wohnt und wir machen einen Besuch. Und dann komme ich mit dem Bruder sowieso an, der ist ganz erstaunt. Habe ich gesagt, ich habe sie gestern auf der Straße eingeladen und sie haben gesagt, sie wollen nicht kommen, weil der und der da ist. Und jetzt habe ich den, der da ist. Jetzt komme ich zu Ihnen, ich möchte genau wissen, sagen Sie mir einfach, was ist der Hinderungsgrund, dass er nicht kommen kann? Er sagte, weißt du das nicht, was der Hinderungsgrund ist? Und der Bruder, den ich mitgebracht habe, sagt, nein, weiß ich nicht. Ich kann mir auch nicht denken, was der Hinderungsgrund ist, warum du nicht kommst. Weißt du das nicht? Er sagte, nein, weiß ich nicht. Sagte, wir sind zur Apotheke gegangen, wir mussten was holen und du hast mich um 60 Pfennig betrogen. Und um 60 Pfennig, dieser Betrug hat er sich so festgefahren in dem Herzen des Mannes, dass er vielleicht 20, 30, 40 Jahre seines Lebens, oder ja, der war auch schon an die 50, also 50 Jahre seines Lebens verplempert hat. Und immer wo der war, wenn der beim CVJM war, war er weg. War der bei der Landeskirchlichen Gemeinschaft, war der weg. Und so überall, wo der Bruder hinging, hat er immer den Ausweg gesucht, ging ihm aus dem Weg. Schau nach den Menschen, die dir aus dem Weg gehen. Das sind die Menschen, die du, wo irgendetwas vorliegt, etwas bereinigt werden muss. Menschen, die dir aus dem Weg gehen. Vielleicht hast du auch jemand, die waren im Südstern, Du warst im Südstern und dann bist du dorthin gekommen oder der kam auch dorthin und dann geht er weg. Dann geht er in die andere Gemeinde und dann gehst du auch in die andere Gemeinde, bis da steht er auf, geht er auch wieder weg. Kommst du zu uns, kommt er auch zu uns und dann steht er auch auf und geht wieder weg. Leute, die dir aus dem Weg gehen, so in den Gemeinden, schau dir diese Leute an. Das sind Leute, mit denen du unbedingt so schnell wie möglich reden solltest. Und wenn du selber nicht kannst, schnapp dir jemand und sag, komm, geh mit mir. Ich muss da was klären, ich will was in Ordnung bringen. Und weißt du, was dann passierte? Dann sagt der Bruder Kögel, den ich mitgebracht habe, dann sagt der Bruder, ich wusste es nicht, dass es dir so ein Problem ist. Ich wusste es nicht, wenn ich das gewusst hätte. Vergib mir, verzeih mir, fiel dem und reicht dir Hand. Und zuerst ist der andere sehr skeptisch, er streckt die Hand und plötzlich fangen an, dem und dem anderen die Tränen zu laufen, fallen um die Arme, küssen sich und sind Brüder in Christus geworden. Meine Lieben, Vergebung ist der Schlüssel. Bereinigung ist der Schlüssel. Und so ich jemand betrogen habe, das weiß ich jetzt nicht, Zachäus sagt, ich weiß jetzt nicht gerade eben, aber so ich jemand betrogen habe, will ich in Ordnung bringen, sogar viermal zurückbringen, also mehr als er sollte. Er musste gar nicht viermal zurück, er müsste nur doppelt zurückgeben, nicht viermal. Also mehr als er sollte, er gibt zurück. Und erst als er diese Dinge in Ordnung bringt, wird das Eis gebrochen. Und das erlebe ich immer wieder, permanent im Leben der Gläubigen. Erlebe ich, wenn sie Dinge in Ordnung bringen, öffnen sich die Haustüren. Öffnen sich die Herzen. Plötzlich, ja, wie kommst du da drauf? In diesem Hause, Vers 9, Lukas 19, in diesem Hause ist Heil widerfahren. In diesem Hause ist Heil widerfahren. Das, was du erlebst, das, was dein Leben verändert hat, das wird auch das Leben anderer in deiner Umgebung verändern. Ein Mensch braucht eine starke Beziehung, braucht einen starken Freund, braucht jemand, der auf einen zugeht. Vielleicht sind die Menschen so wie jetzt, die zwei sind aus dem Weg gegangen in Eppingen. Und da brauchen sie jemanden, wo ihnen unter die Arme greift und sagt, komm, jetzt fahren wir dorthin, ich will also ganz genau wissen. Und das ist meine unheilbare Neugierde. Ich will wissen, was ist der Hinderungsgrund? Warum kann der Mann nicht zu uns kommen? Was stört ihn an uns? Und vielleicht gibt es Steine des Anstoßes. Und deshalb braucht starke Menschen, die einfach, und du musst selber stark sein in Gott, die das durchsetzen und sagen, ich will die Steine des Anstoßes auf die Seite schaffen. Und es gibt mehr als genug Steine des Anstoßes, die deine Lieben hindern, zu Gott zu kommen. Wenn der da ist, nee, da möchte ich nicht hin. Aber warum, wenn der da ist? Wenn du da bist, bist du so schlecht, bist du so ein Verbrecher? Was ist mit deinem Leben? Wenn der da ist, kann ich da nicht hingehen. Meine Lieben, es ist ganz arg wichtig, die Steine des Ärgernisses. Die Bibel sagt, weh den Menschen, der Ärgernis gibt, der Anstöße verursacht. Weh den Menschen, durch wen die Ärgernisse müssen kommen, werden kommen, aber weh den Menschen, durch wen sie kommen. Deshalb, du brauchst, muss eine starke Persönlichkeit werden. Zuerst, und deshalb ist es so wichtig, dass Gott an dir viel getan hat. Und wem viel vergeben ist, dem fällt keine Perle aus der Krone, wenn er sagt, verzeihen Sie mir bitte, es tut mir leid, verzeihen Sie mir bitte, seien Sie so gut und bitte drücken Sie mir ein Auge zu und seien Sie lieb zu mir jetzt und es war nicht so gewollt und so gedacht. Und dann Beziehungen aufbauen, Stück für Stück ganz konsequent Beziehungen aufbauen. Weißt du, auch wenn zum Beispiel manche sind geschieden. Ich habe auch ein Wort für geschieden, auch da die Heilung der Familie. Vielleicht ist nicht nötig, dass du wieder heiratest. Also steht nirgendwo in der Bibel, wenn du einmal geschieden bist, dass du nochmals heiraten solltest. Also das möchte ich jetzt also mal in den Raum stellen. Aber ich habe in Israel in einem Kibbutz, wir sind da zur Übernachtung und einquartiert und da habe ich etwas ganz Tolles erlebt. Und das wünsche ich, dass wir das im Christentum auch fertig bringen und in der Gemeinde Jesu erst recht. Und das hat mir dort sehr gut gefallen. Dann sitzen wir am Tisch, 400 Gäste. Und dann sagt der Rabbi zu mir noch, ich saß mit ihm am Tisch, sagt der Rabbi zu mir, das ist noch ganz kleine Hochzeit. Der Oberrabbiner hat neulich eine Hochzeit ausgetragen, waren 25.000 Gäste da. Das sind Hochzeiten. Also nicht so diese kleine, so egoistische, kleinkarierte Hochzeiten. Und das war schon eine, es war eine normale Hochzeit mit 400 Gästen. Jeder bringt etwas mit und das fällt also gar nicht mehr groß auf. Also da, das wird das Wasser schon gestreckt und Wein gestreckt und so weiter. Und dann erzählte mir etwas und wir unterhalten uns über die Ehe und Rituale im Judentum, wie man heiratet und wie man im Christentum heiratet und so weiter. Und dann sagt er, weißt du, aber wir Juden, wir haben ein Stück weit, wir haben etwas weiter vor, wir sind etwas weiter voraus. Ich als Rabbiner, ich traue die Leute und ich als Rabbiner scheide auch die Leute. Ich sage, wie bitte? Ich habe gar nicht gewusst, dass das möglich ist und machbar ist. Ich scheide auch die Leute. Sagt er, weißt du, es kann passieren, es passiert auch öfters und passiert immer mehr, auch in unserer Religion, in unserer Kultur, dass junge Leute sich vornehmen, die Ehe, und die merken, das klappt nicht mehr. Und wissen Sie, was ich dann mache? Die beiden Teile kommen zusammen. Die beiden Partner, denn die können nur von mir geschieden werden, als Rabbiner. Also die Ehe wird geschlossen beim Rabbiner und auch die Scheidung geschieht beim Rabbiner. So, das finde ich ganz toll. Aber wir sollten auch im Geistlichen so sehen und auch in unserem Lande so sehen. Und dann kommen diese beiden Teile zusammen. Und dann bitte ich Sie, einander zu vergeben, zu verzeihen, einander miteinander Frieden zu schließen und dann segne ich sie und entlasse sie und jeder geht in seine Richtung und keiner hat dem anderen mehr was vorzuwerfen und vorzuhalten und den anderen von den Kindern fernzuhalten und zu blockieren und was es auch immer ist. Das sind so viele Hindernisse. Wenn man das vor Gott, die Ehe vor Gott aufgelöst hat, viele Ehen sind vom Richter, Standesbeamten gelöst worden, aber sie sind vor Gott nicht gelöst worden. Auch so viele geschieden haben große Probleme, weil sie ihre Ehe nicht vor Gott gelöst haben. Manche haben ihre Kinder vor Gott noch nicht losgelassen. Deshalb gibt es so Haufen Probleme. Aber das, diese Ehe, vielleicht ist es nötig, wenn es Christen sind, sollte bei Christen denkbar und machbar sein. Wenn es nicht, wenn der andere Teil nicht Christ ist, das ist wieder anders. Da muss man im Geistlichen sehen. Vielleicht muss man dann in der Seelsorge ein Gespräch anberaumen und sagen, so, ich möchte heute einen Loslösungsgottesdienst abhalten und ich möchte mich von meinem Partner, jetzt bin geschieden, aber ich möchte mich jetzt von ihm lösen und ich möchte ihn in Frieden ziehen lassen. Und ich möchte ihm nichts mehr vorhalten. Und ich möchte ihm alles vergeben. Also vor Gott, wisst ihr, was ihr löst und bindet, ist rabbinisch. Hat nichts mit irgendwelchen geistlichen Kriegsführung und sowas zu tun. Hat überhaupt nichts mit geistlicher Kriegsführung zu tun. Das ist eine rabbinische Handlung. Was ihr hier auf Erden löst, ist im Himmel gelöst. Und was ihr hier auf Erden bindet, ist im Himmel gebunden. Deshalb, der Rabbiner, der löst, der Jünger Jesu, der Apostel, löst oder bindet. Paulus sagt, er soll einen Scheidebrief geben. Und dann seid ihr frei und dann könnt ihr den Frieden geben. Das ist im Christentum wegen des Herzens Härtigkeit. Du siehst also, was die Blockade in der Ehe ausmacht. Das Herzens Härtigkeit. So im Frieden ziehen lassen. Ich lasse jetzt meinen Mann in Frieden ziehen. Und wenn das passiert ist, dann grollst du nicht mehr, dann hast du keine Bitterkeit und kriegst keinen Brustkrebs und keinen Unterleibkrebs oder sonst noch irgendeine Krebse, die Frauen kriegen. Wenn sie Groll und Bitterkeit im Herzen bewahren. Und dann kriegt der Mann auch keinen Herzinfarkt und keine Herzrhythmusstörung und so weiter. Dann, wenn wir vergeben können, wenn wir aber nicht vergeben können und sagen, oh, guck mal, was das Biest oder was sie mir alles anstellt und wir machen und so weiter. Weißt du, wenn du es jetzt ziehen ließest, ist ganz arg wichtig. Das Gleiche gilt auch für Kinder. Weißt du, nirgendwo erlebt die Familie so viel die Eheleute, Mann und Frau, wenn die Kinder aus dem Haus gehen. Ist es so etwas, als wenn dir ein Stück Bein amputiert wird, ein Stück irgendwas von dir genommen wird. So, abgeben, losziehen lassen, so in die Ferne schicken und sagen, oh Engel Gottes, geh mit ihm, wie beim Tobias, bin wieder beim Engel gelandet, weil ich habe mich heute noch intensiv für diese Predigt mit den Engeln beschäftigt. So, Engel, geh jetzt mit ihm, begleite diesen Jungen und überlässt Gott, egal was jetzt passiert, du überlässt Gott jetzt die Resultate. Du lässt das Kind ziehen und du kriegst das Kind ganz anders zurück, so ähnlich wie jetzt die Jochebed den Knirps Moses da zurückgekriegt hat, aus dem Wasser, aus Nil. So, sie hat es übergeben dem Nil, sie hat dem Nil anvertraut und dann hat sie von der Königin zurückbekommen und wurde nicht mehr bespitzelt, musste sich nicht mehr fürchten, wurde sogar noch bezahlt und gut versorgt. Also sie hat einen ganz anderen Status gehabt plötzlich, weil sie aber Gott abgegeben hat. Du hast einen ganz anderen Status. Die Familie kommt auf einen ganz anderen Level. Und stell dir mal vor, diese Jochebed, die ganze Familie war versorgt. Denn die Prinzessin konnte sich nicht leisten, dass ihr Moses da in so armselige Beduinenhütte aufwächst oder im Zelt aufwächst. Da soll ein anständiges Haus. Da hat Miriam und da hat Aaron auch profitiert, wo dieser Moses so lange zu Hause war und großgezogen wurde. Also es ist sehr wichtig, dass wir lernen. Und dass wir lernen, Gott abzugeben. auf Gottes Zeit zu warten. Manche Familien gehen kaputt, weil Menschen nicht auf die Stunde Gottes warten können. Das ist also auch wiederum, weil sie zu ungeduldig sind. Für uns Menschen geht es viel zu langsam alles. Heute bekehrt, gestern Geist getauft und jetzt soll ich schon jetzt im Himmel sein beim Heiland. Das wäre doch herrlich. Aber leider geht es nicht so schnell. Gott lässt sich Zeit, Gottes Mühlen mahlen langsam. Aber wie auch immer, wir sind manchmal so ungeduldig. Oh Herr, ein bisschen schneller. Wir sollen uns Zeit lassen. Zeit lassen für Gottes Arbeit, nicht Gott vorgreifen und wissen, wenn Gott etwas gesagt hat, dass es eintreffen wird. Jetzt komme ich zu Frauen. Ich bin jetzt auch schon, Männer habe ich ein bisschen abgehakt. Jetzt bin ich bei den Schwestern. Es ist arg wichtig, dass Frauen nicht in ein fremdes Amt greifen. Ich will nur ganz kurz machen, eine Frau kann ihre Familie zerstören. Frau und Haus kommt im Hebräischen, hat die gleiche Wurzel. Frau und Haus. Also wenn du in der Bibel Frau liest, dann kannst du gleich Haus setzen. Und Sprüche 31, das wird jeden Samstag vorgelesen bei den Juden. Am Sabbat dieses Wort für diese tüchtigen Hausfrau. Sprüche 31. Was wunderbar, der Lob der Frau. Die Frau wird gelobt zu Hause. Also die Frau hat eine ganz wichtige Stellung im Hause, im jüdischen Hause. Im jüdischen Hause hat der Tisch eine ganz wichtige Stelle. Der Tisch hat eine ganz wichtige Stelle. Deshalb, wenn du ein jüdisches Haus anschaust und feststellen willst, also wenn du ein bisschen so prüfen möchtest, wo Juden gewohnt haben, da spielt das Wohnzimmer oder wo der Tisch, das spielt eine ganz große Rolle. Der Tisch spielt zu Hause eine große Rolle, wo die Familie versammelt ist, wo die Familie belehrt wird, wo die Familie Gottesdienst feiert. Der Gottesdienst wird nicht in der Kirche gefeiert. Kinder werden nicht in der Kirche, in der Kinderstunde erzogen. Kinder werden zu Hause erzogen. Der Religionsunterricht geschieht zu Hause, und zwar die Mutter gibt die Religion weiter. Die jüdische Mutter, die Babuschka in Russland, gibt ihren Glauben weiter. Der Kommunismus ist gescheitert an den Babuschkas. Da ist der Kommunismus gescheitert, weil die Großmütter die biblischen Geschichten erzählt haben. Die Babuschkas geben das Evangelium weiter. Und deshalb ist so wichtig, was die Frau tut, wie die Frau sich verhält, wie die Frau zum Mann steht. Und ein großer Teil von Genesis, erste Buch Mose, wurde von Frauen geschrieben. Sarah, Rebekka, Rahel, Lea und so weiter. Von Frauen wurde geschrieben. Frauen haben Geschichte gemacht. Sie haben das Land bevölkert, das Land gestaltet. Frauen waren das, diese heiligen Frauen. Und natürlich auch großen Schaden angerichtet zum Teil. Ich denke nur an die Rebekka, die genau wusste, der Jüngere soll dem Älteren dienen. Der Jüngere soll der Segensträger sein und nicht Esau. Was macht sie? Sie hört, Isaac will Esau segnen. Hör mal, Jakob, wenn du dich nicht beeilst, kriegst du den Segen nicht. Und du siehst, die Mutter zettelt den Knirps zum Lügen an, zum Schwindel an, den blinden Vater zu betrügen. Du siehst also, wie ihre Ehe war. Und wenn die Ehe nicht stimmt, wenn Mann und Frau nicht übereinstimmen, geht die Familie auseinander, kommt statt Segen Unheil. Gott kommt auch da zum Ziel, garantiert. Auch wenn Unheilsituationen geschaffen werden. Gott ist mit Jakob zum Ziel gekommen. Bloß mir tut der arme Jakob leid. Der hätte sich 21 Jahre seines Lebens sparen können. Seine Mutter ist schuld, dass er 21 Jahre lang geblutet hat. Wir sagen, gut, das war auch nützlich für ihn. Gut, wir können für alles ein Argument finden. Aber ich will das jetzt kein Argument für alles suchen, sondern ich will nur herausstellen, wie wichtig es ist, dass Mann und Frau übereinstimmen, dass sie in ein Horn blasen und dass sie nicht gegeneinander kämpfen und denken, mein Mann macht jetzt einen großen Fehler. Der Isaac ist doch blind, der sieht nicht mehr, der merkt nicht mehr, ich muss ja nachhelfen. Und alles, wo du nachhilfst, als Frau, als Mutter, du musst keinen Nachhilfeunterricht geben. Es wird schon Gott diesen Nachhilfeunterricht geben können und werden und so weiter. Aber du siehst, was daraus passiert ist. Unheil, aber Gott hat doch Gnade geschenkt. Da musste der Jakob für sich selber kämpfen und seine Beziehung musste in Ordnung kommen, was bei Vater und Mutter nicht in Ordnung war. Das mussten dann die Geschwister untereinander bringen. Esau und Jakob, ein ganz harter Kampf. Das gilt vielleicht für Leute, die aus zerrissenen Familien kommen, dass Geschwister zusammenkommen. Und es ist ein harter Kampf. Und wer entscheidet über Sieg oder Niederlage? Der Jakob. Esau kommt entgegen mit 400 Speere und will dieses Herz des Jakobs durchbohren. Der hat mich betrogen, dem zahle ich heim. Rache, Blutrache und Vergeltung und dergleichen. Und Jakob hat Angst und er versucht mit menschlichen Tricks und Methoden das irgendwie wieder in Ordnung zu bringen, schafft es aber nicht. Und dann zerbricht er vor Gott. Und dann sagt er, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich. Mit mir muss was passieren. Und dann berührt ihn Gott. Und dann geht er auf Esau zu. Und beide Brüder fallen, statt dass sie sich einander die Köpfe einschlagen oder der Esau dem Jakob den Kopf einschlägt, fallen einander in die Arme und weinen bitterlich. Aber zuerst einmal ist das Wunder am Jakob passiert. Das Wunder der Errettung der Familie, auch wenn es Geschwister sind. Und manchmal sind Geschwister spinnefeind. Ich habe schon Beerdigung gehalten, da saß jetzt der Testamentvollstrecker hinten und da saß die Partei auf der Seite und die Partei auf der Seite und am Grab sind die einen so rübergegangen und dann die anderen sind so rübergegangen. Die wollten nichts wissen voneinander. Und ich sage mal, guck mal, so nicht einmal am Grab des Vaters können die Einheit noch üben. Und so weiter. Das ist schrecklich. Und das Problem ist deshalb, weil Eltern versagt haben, weil hier die Mutter versagt hat, hier jetzt in diesem Fall Esau und Jakob. Aber dieser Jakob kam, brach durch und hat doch Frieden gemacht, weil er Gott berührt hat, Gott begegnet ist. Und deshalb der gläubige Teil muss Gott selber begegnen, selbst berühren. Und dann wird Gott auch automatisch die Waffen aus den Händen deines Bruders nehmen. Diesen Dolch, diese Rache, diesen Hass, diese Bitterkeit. Und er wird sein Herz verwandeln und die fallen sich um den Arm und küssen sich einander. Es ist ganz arg wichtig. Die meisten Probleme entstehen vor allem bei älteren Menschen, weil sie ihr Haus nicht bestellen. In der Bibel heißt es, bestelle dein Haus. Es ist ganz arg wichtig, bevor du stirbst, dass du dein Testament gemacht hast. Ganz arg wichtig. Auch wenn du noch jung bist, mach dein Testament. Es ist so arg wichtig. Und ich will nur zeigen, wie selig es ist, wenn das Haus bestellt ist. Abraham hat Isaak das Erbe gegeben, Ismael ausgezahlt, die Söhne der Ketura ausgezahlt und so weiter und sie fortgeschickt und so weiter. Und dann stirbt er mit 175 Jahren, dieser Abraham, und da ist Isaak und Ismael zusammen am Grab des Vaters friedlich vereint versammelt. Keine Spannung, kein Streit. So, wenn du möchtest, dass über dein Grab hinaus Frieden herrscht, und deshalb musst du jetzt schon anfangen, Segensspuren zu legen. Das ist ganz arg wichtig, Segensspuren zu legen. Dinge zu ordnen, wonach hier Probleme bereiten. Du kennst doch deine Pappenheimer. Du weißt so deine Lieben, auf was sie aus sind, was sie wollen, was ihnen so wichtig ist. So, ordne diese Dinge, bestelle dein Haus. Die, die an Jesus glauben, die werden gerettet werden. Ihre Häuser werden gerettet, und zwar die mit ihrem Leben unterschreiben, die mit ihrem Leben die Dinge in Ordnung bringen und, ja, ihr Blut lassen. Vielleicht versuchst du, die Eltern, du bist in einer Familie und so viele Menschen wachsen in geschiedene Ehenfamilien auf, getrennte Ehenfamilien auf. Es ist arg wichtig, dass du nicht dieser Keil bist, sondern dass du die Familie einst um die Einheit der Familie. Und das ist auch so wichtig, dass du deinen Vater ziehen lässt und deine Mutter ziehen lässt. Es ist ganz arg wichtig, dass wir sie ziehen lassen. Nicht nur, dass die Eltern die Kinder ziehen lassen, sondern die Kinder müssen auch die Eltern ziehen lassen. Das ist ihr Weg. Ich weiß noch, es ist schon eine Weile her, schon ein paar Jahre her, als mein Vater starb und meine Mutter heiratete, noch einmal heiratete. Du glaubst nicht, was das mir zu schaffen gemacht hat, was uns Geschwistern das zu schaffen gemacht hat. Meine Mutter heiratet einen anderen Mann. Das kannst du nicht dir vorstellen. Es gab Krach und Streit zu Hause. Mutti, wie kannst du so verrückt sein? Hat es dir nicht gereicht? Du hast 8 Kinder zur Welt gebracht und so weiter. Und jetzt musst du noch jemand anders heiraten und so weiter. Wir konnten uns als Familie nicht vorstellen, dass meine Mutter jemand anders heiratet. Aber dann haben wir gelernt, die Mutter ziehen zu lassen. Und dann hat sie gesagt, Kinder, könnt machen, was ihr wollt, ich muss mein Leben leben. Und für ein halbes Jahr oder für ein Jahr haben wir wahrscheinlich so den Kontakt mit unserer Mutter abgebrochen. Wir haben die Mutter nicht verstanden. Aber vielleicht ist auch manchmal nötig, dass man Abstand bekommt und dass man sagt so, das ist dein Weg, geh diesen Weg. Und dass wir nicht versuchen, jetzt jemand vorzuschreiben, wie er leben muss, das ist ihr Leben. Sie muss glücklich. Und eigentlich war sie jetzt die letzten 10, 15 Jahre gut versorgt. Und hat ihr an nichts gefehlt bis jetzt. Und es war gut so, dass sie geheiratet hat. Wenn wir im Nachhinein sehen, es war richtig so. Aber wir haben das nicht verstanden. Und vielleicht verstehen wir vieles im ersten Augenblick nicht, und sagen, wieso, weshalb, warum. Wir müssen auch diese Freiheit haben. Vati, du hast dich so entschieden, ziehe. Mutti, du hast dich so entschieden, ziehe. Und ich entlasse dich jetzt vor Gott natürlich. Das muss von Gott aus geschehen, denn wir Menschen sind religiöse Wesen. Es muss alles vom Geist, vom Glauben geschehen. Ich muss in deinem Hause einkehren. Und weißt du, was das Einkehren heißt? Auch auskehren. Also, wenn der Herr Jesus einkehrt, entmistet er zuerst einmal, entrümpelt er zuerst einmal. Und dann schafft er Ordnung und er sagt so, ab heute fangen wir bei Null an. Ab heute fangen wir bei Null an. Heute fangen wir ein ganz neues Leben an. Und dann kannst du ganz anders auf die Situation zugehen. Und dann kannst du genauso ein Liebesverhältnis zu deinem Vater haben und dann ein Liebesverhältnis zu deiner Mutter haben. Und ihr könnt beide glücklich sein. Der einen kommt am Montag, der anderen kommt am Dienstag. Ja, und man kann so leben, man kann mit Kompromissen, und wir müssen lernen, in unserem Leben mit Kompromissen zu leben und nicht auf stur Heilverfahren. Viele Frauen wären heute vielleicht in einem ganz anderen Stand, vielleicht freier und glücklicher, wenn sie nicht besessen hätten oder versessen wären. Ich muss es um jeden Preis, alles was du um jeden Preis zurückholst, ist vom Teufel. Das kann ich dir schriftlich geben. Was du alles um jeden Preis zurückholst, ist vom Teufel, funktioniert nicht. So um jeden Preis. Und deshalb, du und dein Haus, ihr sollt gerettet werden. Nicht um jeden Preis, sondern die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Und so ich jemanden betrogen habe, ist das ein Bild hier. Wer seine Familie retten will, muss also konsequent handeln. Konsequent handeln. Sich einsetzen für die Familie und arbeiten an der Familie und an den Beziehungen arbeiten. Und dann gläubig sein. Auch wenn es nicht alles vollkommen ist. Also diese vollkommene Familie wirst du wahrscheinlich nicht finden. Auch Pastorsfamilien. Manche denken, wenn ich mit einem Pastor, einer Pastorin verheiratet wäre oder Pastorsfrau wäre, wäre wunderbar. Bei den Pastoren raucht's auch. Glaub mir das. Die machen bloß Fenster zu. Da raucht's auch. Bloß, da macht man, oder hat man Dampfabzug oder sonst wie. Also da raucht es auch. Aber wie gesagt, nur denken, es gibt heilige Familien. Aber was ich sagen will heute, mir ist eine gläubige Familie, auch wenn es Knatsch gibt und Spannungen gibt, und die muss es geben, denn wir müssen ja zueinander finden und miteinander das Leben und einander arrangieren. Aus den Familien, den gläubigen Familien, kommen gute Menschen heraus. Gute Menschen. Ich habe eine Statistik dieser Tage in der Hand bekommen, und zwar das deutsche Pfarrhaus. Das deutsche Pastorenhaus, und von 1600 bis 1900, man hat untersucht die Biografien von über 1600 berühmter Deutscher aus der Zeit von 1600 bis 1900, und man hat festgestellt, dass mehr als 50%, also genau 861 große, bedeutende Persönlichkeiten aus dem deutschen Pfarrhaus kommen. Also das Haus, wo das Wort Gottes gepredigt wird, wo dem Wort Gottes gedient wird, wo der Glaube zu Hause ist und von dem der Glaube ausgeht. Also ich nehme das Pfarrhaus jetzt mal so als das Idealbild für du und dein Haus. Ihr sollt gerettet werden. Das gläubige Haus. Ich und mein Haus, wir wollen Gott dienen. Dieses Pfarrhaus. Ich will nur sagen, was für ein Segen es ist, egal wie fromm die Menschen sind oder waren. Da sind große Menschen rausgekommen. Ich denke nur an die Dichter. Hier Matthias Claudius, Geibel, Gellert, Hebel, Herder, Hermann, Hesse, Wieland, etc. Alles Pfarrkinder. Oder Gelehrte, Gerock, Harnack, Schleiermacher, Albert Schweitzer, Mommsen, Lamprecht, Nietzsche, Schelling und so weiter. Andere Große. Alles aus Pfarrhaushäusern. Kinder aus den Pfarrhaushäusern. Die also was Produktives geleistet haben in irgendeiner Art und Weise. Oder Pädagogen. August Franke, Salzmann, Mediziner, Hans Much, Hohe, Entdecker wie Schliemann, Brehm, Künstler wie Schinkel oder von Gerhard. Also ich und mein Haus. Gott segne die Häuser, die Familien. Und selbst vielleicht, wenn du keine Pfarrfamilie bist und so weiter, aber wenn du einen Altar zu Hause hast, wo gebetet wird, wo das Feuer Gottes brennt. Wenn du eine Mutter bist wie Sarah, Rebecca, oder Rahel oder Lea, wo die Initiative ergreift, die Häuser zusammenhält. Du kannst ein Segen sein. Und jeder von uns sollte die Familie als Segenstätte sehen. Das ist die Brutstätte, das ist die Quelle, das ist die Oase, das ist die Keimzelle, das ist der Verein. Zu Selma Lagerlöf kam ein Werber einmal und sagte: Frau Lagerlöf, darf ich Sie in unser Verein einladen als neues Mitglied? Oh, sagt sie, einen Moment, junger Mann, sagt sie, ich bin schon in einem Verein. Ich bin schon in einem Verein drin und alle diese Aufgaben, die Sie mir jetzt gerade erzählt haben, was ich machen könnte, das erfülle ich. Ja, wie heißt dieser Verein, sagt der Werber. Die Familie. Die Familie, der Verein, wo man alle wesentlichen großen Lebensaufgaben erfüllt. Unsere Familie, deine Familie. Und deshalb ist es zuerst erst auch mal ganz wichtig, deine Familie, wie sieht es mit deiner Familie aus? Was nützt es, wenn du die ganze Welt rettest und deine Familie vor die Hunde geht? Was nützt es, wenn du der ganzen Welt dienst, dein Leib verbrennst für alles Mögliche und dich aufopferst und deine eigene Familie vor die Hunde geht? Überleg einmal, Familie, deine Familie, du und dein Haus. Zachäus, ich muss in dein Haus einkehren und ich muss in dein Haus zu Hause kommen, hineinkommen. Noch ganz kurz zu diesen Pfarrershäusern. Ich habe einen Gedanken, und diesen Gedanken arbeite ich, an dem arbeite ich. Ich bin noch nicht ganz fertig mit diesem Gedanken. In der Bibel heißt es irgendwo, baue das Haus Gottes und Gott baut dein Haus. Baue Gottes Werk und Gott baut dein Werk, diesen Gedanken. Ich habe festgestellt, dass für viele Menschen das Geld ein ganz großes Problem ist, damit ihre weshalb ihre Häuser nicht gerettet sind. Sie sind habgierig, sie leben nur für Geld, sie arbeiten für Geld, sie sterben fürs Geld und sie opfern auf dem Mammonaltar ihre Familie, ihre Liebe, ihr Glück, ihr Heil. Und deshalb das Geld, deshalb hat der Herr hier beim Zachäus schon richtig angesetzt. Die Hälfte gebe ich den Armen. Also das Geld ist das große Problem in dieser Geschichte. Und deshalb, ich möchte auch zur Rettung der Familie, die Geldliebe ist die Wurzel alles Übels, die Geldliebe. Und wenn wir ein richtiges Verhältnis zum Geld haben, richtiges Verhältnis zu Gott, richtiges Verhältnis zu uns selbst, richtiges Verhältnis zu unserem Partner, unserer Familie und auch richtiges Verhältnis zum Geld, dann werden viele Dinge ganz anders gelöst werden. Denn nicht alles ist mit Geld bezahlbar. Und nicht alles ist aufs Geld zurückzuführen. So das richtige Verhältnis zum Geld, Geldliebe, Statusdenken. Und man opfert für die Familie. Ich frage mich manchmal, warum muss die Mutter arbeiten? Ich habe nichts gegen die Mutter, dass sie arbeitet. Aber warum muss sie arbeiten, um nur mitzuhalten mit dem Statusdenken unserer Gesellschaft? Ich weiß, es ist schwer. Ich weiß, wenn man 3, 4 Kinder hat, dass man asozial gleich ist oder singt und so weiter, in diesen asozialen Status herabsingt, 4 Kinder und so weiter. Aber ich frage mich, was ist wertvoller? Geld, zeitlicher Genuss oder dann eigentlich, dass man Kinder in die Welt gesetzt hat, die dann Segensträger sind, anderen Menschen ein Segen sind. Die Hand, hat einmal jemand gesagt, die Wiege schaukelt, schaukelt auch die Welt. So, ich denke, die Mutter hat eine ganz große Aufgabe und wir sollten in unserer Gesellschaft die Mütter ganz besonders unterstützen, denn die Mütter werden in unserer Gesellschaft nicht unterstützt. Und wir als Christen haben eine Verantwortung für die Mütter in unserer Gesellschaft, dass wir die Mütter ermutigen zur Mutterschaft und sagen, schön, dass du das machst und sie ermutigen, sie trösten, ihnen zur Seite stehen, ihnen helfen, auch praktisch helfen. Und auch das ist ein Dienst und so weiter. Und baue Gott ein Haus und dann baut er dein Haus. Und es ruht Segen auf Generationen. Menschen, die sich Gott hingeben, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Menschen, die sich Gott hingeben, die Gott dienen, deren Häuser sind gesegnet. Wenn du willst, dass dein Haus gesegnet wird, dein Haus gerettet wird, deine Familie gerettet wird, dann tu etwas für Gott. Also nicht für sich. Deshalb, Erlösung vom Geld ist das Erste. Nachdem du von den Sünden losgekommen bist und von dein Ego kommt, hängt mit dem Geld sehr stark zusammen. Und nachdem du von deinem Ego, das Geld, wenn du vom Geld befreit bist, vom Geldsucht. Jemand hat einmal gesagt, die Schotten, ich sage jetzt ganz bewusst Schotten, weil die so weit weg sind. Und wahrscheinlich kein Schotte hier heute Abend sitzt. Die Schotten müssen sich zweimal bekehren. Einmal von ihren Sünden und dann von ihrem Geldbeutel. Aber wahrscheinlich müssen die Deutschen auch sich zweimal bekehren. Einmal von ihren Sünden und das andere Mal von dem lieben Mammon. Aber baue Gott ein Haus. Und dann wirst du sehen, da wird die Geschichte Deutschlands, die Geschichte Berlins, die Geschichte unserer Gemeinde, die Geschichte unserer Zivilisation von Menschen geprägt, die deine Handschrift tragen, die durch dich gesegnet worden sind. In der Bibel, vor allem im Alten Testament, auch im Neuen, steht es immer wieder um Abrahams Willen oder um Davids Willen. Um Abrahams Willen oder um Davids Willen. Gott erinnert sich sogar nach Jahrhunderten noch, was Abraham getan hat oder was David getan hat. Ich denke nur, David baute dem Herrn ein Haus und 53 Jahre später erinnert sich Gott an den Bund, 1. Könige 11, Vers 9 und 11 und Vers 12 ist das hier. 53 Jahre später erinnert sich Gott an David und sagt, um Davids Willen will ich dich schonen, Salomo. Um Davids Willen, nicht wegen dir. Der Salomo war ein Schlitzohr, war kein Heiliger, war, ich weiß nicht, wo ich ihn ansiedeln muss. Aber auf jeden Fall, um Davids Willen, obwohl er nicht heilig und vollkommen und rein war, um Davids Willen will ich dich segnen. Oder Abia, den König Abia, 1. Könige 15, 1 bis 3. 86 Jahre später, der Urenkel Davids. Und da heißt es im 4. Vers, doch um Davids Willen, um Davids Willen. Und dann kann ich noch weitergehen, 2. Könige 8, 16, 156 Jahre später. Oder dann noch weiter, 2. Könige 19, 34 und 35. Prophetenstübchen eingerichtet und dann nach einer Weile sagt die Frau und fragst du nicht nach mir, wie es mir geht, was ich will, was ich mir wünsche, was ich brauche, dann sagt er, ja, was brauchst du, was fehlt dir, ich möchte einen Sohn haben, dann sagt er, okay, du kriegst einen Sohn. Also diese Frau, die dieses Prophetenstübchen einrichtet, der kriegt einen Sohn, steht in der Bibel, kannst nachlesen diese Geschichte, 2. Könige 4. Ich mache ganz kurz, der Sohn ist groß, erwachsen und dann ist er bei der Ernte, kriegt Sonnenstich und stirbt. Und jetzt lässt sich schnell einen Esel satteln und schnell zum Propheten und sagt, Prophet, guck mal, jetzt habe ich dir so viel Gutes getan, du hast mir sogar einen Sohn verheißt, versprochen und Gott hat es gegeben und jetzt stirbt er, was soll das alles? Und dann kommt der Prophet in derselben Prophetenstube, da legt er aufs Bett und legt sich drauf und weckt ihn auf und sagt nach der Auferweckung, so, da hast du jetzt einen Jungen wieder. Also, du kriegst den Segen, den du dir brauchst, deine Wünsche werden erfüllt, wenn du Gott an erster Stelle in deinem Leben setzt. Setz Gott, egal was es ist, wenn es um Gottesdienst geht, setz Gott an erster Stelle. Wir gehen in die Kirche. Als meine Eltern sich entschlossen haben, regelmäßig, wir mussten 25 Kilometer zu unserer Gemeinde fahren. 25 Kilometer durch den ganzen Bayerischen Wald, im Sommer wie im Winter. Wir sind zum Gottesdienst gefahren. Ich habe jetzt diese Tage, was heißt diese Tage, ist noch nicht so lange her, war ich dort, wo wir wohnten, in Niederbayern. Und dann fragt mich, ich habe die Leute besucht, weil ich die kannte, dann sagte er, ja, geht Ihre Familie immer noch zum Exerzierplatz? Weil unsere Gemeinde war in Passau am Exerzierplatz. Gehen Sie immer noch zum Exerzierplatz? Ja, wir sind, also die Leute im Ort wussten, die Matutis gehen nach Passau in ihre Gemeinde zum Exerzierplatz. Und so viel, wie wir einpacken konnten, wir sind in den Gottesdienst gefahren. Das war nicht nur Abwechslung für die Familie, Das war für uns sehr wichtig. Und das war ein Zeugnis. Und da sind wir aus dem alten Trott rausgekommen. Die Familie braucht den Gottesdienst. Die Familie, die zusammen betet, bleibt zusammen. Nummer eins. Die Familie, die zusammen betet, bleibt zusammen. Deshalb ist das Familiengebet sehr wichtig. Aber nicht nur das.
sondern die Familie muss auch zum Haus Gottes gehen. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Du kannst nicht für andere sprechen, aber für dich und deine Familie kannst du sprechen. Du kannst als Mann nur für deine Familie sprechen. Ich kann nicht für andere sprechen. Ich kann predigen für andere, aber sprechen kann ich nicht. Ich treffe die Entscheidung für mich, so viel wie es an mir liegt, was ich beitragen kann. Ich will mit meiner Familie gehen. Und dann die Frau, ich und mein Haus. Ja, und die Frau gibt den Glauben weiter. Also Schwestern, deshalb hat Gott so viele Schwestern in der Gemeinde erlöst. Deshalb werden Frauen auch zuerst gläubig, bevor Männer gläubig werden, so damit ihre Häuser gerettet werden. Und durch die Frau werden die Häuser gerettet. Gott benutzt die Frauen, um die Häuser zu retten. Und ich sehe, dass Kaiser Konstantin Christ wurde. Das ist kein Zufall. Sogar im Haus des Kaisers Claudius war die Königin, die war gläubig. Wir haben es in der Bibel, ihr Name wird erwähnt. Und grüße mir aus dem Haus des Claudius. So, obwohl er Christen verfolgt hat, aber in diesem Hause gab es gläubige Menschen. So, und über Sklaven und von der unteren Schicht, von unten erreicht Gott die Familie. Gott erreicht die Familie nicht von oben herab. Das ist nicht Gottes Methode normalerweise. Wenn Gott die Familie erreicht, der erreicht sie meistens, das ist meine Erfahrung, von tief, tief unten. Der Enkel kommt. Der Enkel. Und der Urenkel vielleicht. Und irgendjemand bekehrt sie ganz unten. Oma, da gibt's was. Und dann, Vati, da ist was. Und dann wird guck mal, Kinder sind unbedarft. Kinder sind noch nicht verdorben. Und Kinder sind diejenigen, die meistens die Eltern zum Herrn führen. Und auf den Glauben bringen. Die Kinder sind es. Weil guck mal, was machen die da? Die beten das so. Was ist das? Da fragen sie und da müssen sich Eltern auseinandersetzen. Religionsunterricht in der Schule. Da müssen sich über in Ostdeutschland oder so, ehemaligen DDR, kaum Religionsunterricht, aber da wird Religionsunterricht eingeführt und über die Fragen, die Kinder zu Hause stellen, die Kinder fragen Löcher im Bauch. So, wenn sie so im Fragealter sind, das ist das schlimmste Alter. Warum ist das so? Und weshalb ist das so? Und wieso ist es so? Und dann muss man nachdenken. Und dann erlebe ich es immer wieder, wie dann Erwachsene anfangen. Ja, wir müssen uns informieren. Und Leute kommen und rufen an und sagen, wir haben zu wenig Ahnung, was ist Christentum wirklich? Und dann setzen sie sich auseinander, aber erst durch diese unteren Schichten. Deshalb sei mutig, bekenn deinen Glauben, genier dich nicht an deinen Glauben und diene Gott. Diene Gott und die Leute werden merken, dass du ehrlich meinst. Und eigentlich mehr will Gott auch von dir nicht, sondern nur deine Ehrlichkeit. Dass du aufrichtig meinst, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen für Gott da sein, ich bin für Gott da. Und weißt du, das Wichtige ist auch noch, um dein Haus zu retten, glaube an den Herrn Jesus Christus. Weißt du, das Wort Glaube, das muss man nochmals ganz neu definieren. Es ist nicht das, was wir manchmal unter Glauben verstehen. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Vielleicht musst du dich entschuldigen oder sagen, ich habe es nicht gewusst oder es war verkehrt von mir, es war nicht recht so. Vielleicht musst du runter von deinem Maulbeerbaum und dich korrigieren lassen. Und stell mal vor, jetzt wirst du von einem Ungläubigen korrigiert. Das gefällt uns ja gar nicht, wenn Ungläubige uns korrigieren. Aber wir sollten auch da dankbar sein für Korrekturen, wenn uns jemand was sagt und das uns korrigiert, uns hilft und so weiter. Oder ermahnt. Eigentlich die Ermahnung, wenn du von einem Gläubiger ermahnt uns nicht, die Ungläubigen ermahnen uns. Die lesen uns die Leviten vor. Die sagen, wo es lang geht. So, wir sind manchmal so schwerhörig. Gott muss einen Esel benutzen, um mit uns zu reden und uns manchmal vielleicht von Abwegen abzuhalten. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Ich denke, es ist manchmal notwendig, Korrektur anzunehmen, mal still zu sein, mal zu schlucken. Und du solltest ein guter Müllschlucker sein. Das gehört auch zur Rettung der Familie. Weißt du, so wie Gott dir die Sünden vergeben hat, so sollst du auch anderen die Sünden vergeben. Und so sollst du einfach... kommt auf ein paar Gramm auch nicht mehr drauf an. Ich schluck's mal runter. Einfach schlucken. Und du weißt, wo du abladen kannst, am Kreuz von Golgatha. Da kannst du alles abladen. Wieder ausspucken. Aber du musst vielleicht manchmal einige schlucken. Und Leute beobachten dich. Du glaubst gar nicht, wie die dich beobachten. Ich komme zum Schluss langsam. Und ich will nachher für die Familien beten heute Abend. Ich halte auf einem Rastplatz an. Bin irgendwie lange gefahren und ich wollte so ein paar Minuten so ein Nickerchen machen. Halt am Rastplatz an. Und da werde ich so runterschraube meinen Sitz. kommt ein Mercedes vorgefahren und der Mann steigt aus, guckt mich an, dann nimmt er sein Fernglas und guckt die ganze Zeit in eine bestimmte Richtung. Ich liege da, aber der guckt die ganze Zeit, schon 10 Minuten guckt er da so in eine bestimmte Richtung. Ich konnte mich nicht halten. Wieder unheilbar neugierig, steig aus dem Auto, sage, entschuldigen Sie, sind Sie Jäger? Oder was machen Sie hier? Nein, sagte ich, ich bin Bauunternehmer und da vorne am Waldesrand arbeitet meine Baukolonne. Und ich will sehen, wie meine Leute arbeiten. Du weißt nicht, du merkst nicht, du wirst beobachtet mit Fernglas. So, wir sind ein lesbarer Brief, heißt es in der Bibel. Gelesen von jedermann. Und wenn dich irgendjemand versteht, deine Sprache versteht, deine Muttersprache versteht, das sind deine Hausgenossen. Und die fragen sich, wieso und weshalb. Und manchmal musst du auch sehr großzügig sein. Vergeben. Und dann noch ein Punkt, was mir auch wo ich denke, dass es wichtig ist, um die Familie zu retten. Du musst tolerant sein, großzügig sein. Dieser Tag habe ich ein Gespräch gehabt, habe ich versucht, ein Ehepaar mit Kind zusammenzubringen, Frieden zu schaffen in der Familie, Familienseelsorge. Vater, Mutter, Tochter. Und wir saßen da und an der Hand genommen, zusammen gebetet, auch alles Christen. Und es ist schwierig, gerade wenn so Teenageralter ist und dergleichen, einfach so viel zu tragen und zu ertragen. Und ich denke, es ist ganz arg wichtig, dass wir großzügig sind. Und während wir so beten, hat mir Gott in diesem Gespräch etwas ganz Interessantes aufgeschlossen. Da habe ich gesagt, jetzt haben wir mit dem Kind geredet, das Kind hat seine Meinung sagen dürfen, jetzt darf ich noch etwas Ihnen sagen. Ich kenne Sie nicht, dass er zum ersten Mal mir begegnet als solches, aber die Tochter kommt hier mehrmals in Gottesdienst. Und habe ich gesagt, darf ich mal Ihnen noch etwas sagen? Der Apfel fällt nicht weit vom Baum. Dies gibt mir Gott, das ist kein Bibelvers, aber das gibt mir Gott gerade jetzt so im Gebet. Während des Gebetes hat Gott mir das gesagt, der Apfel fällt nicht weit weg vom Baum. So, und wir lernen viele Lektionen durch unsere Kinder, die wir hätten eigentlich lernen sollen. Und die sind unser Schleifstein, zu unserer Heiligung gegeben. Die Mutter wird selig durch Kinder bekommen, steht in der Bibel, was das auch einmal alles heißen kann. Es ist nicht nur die Schwangerschaft und es ist nicht nur die Entbindung, sondern das ist ein ganzer Prozess, was dahinter steckt. So, der Apfel fällt nicht weit weg vom Apfelbaum. Und da müssen wir großzügig sein, auch wenn die Kinder gegen uns kämpfen. Und bitte, schau die heilige Familie von David an. Die Familie war chaotisch. Die Familie war chaotisch von David. Und David hat ein Problem in seiner Familie gehabt. Das war Absalom, dieser junge Absalom. Dieser junge Absalom, wunderbar. Seine wunderbare Haartracht möchte ich haben. Gelockt. Braun gebrannt. Das heißt, er war gesund. Er war viel draußen in der Natur, braun gebrannt. Und hat aber etwas in sich. Rebelliert gegen seinen Vater. Stellt ihm nach, will ihn zu Fall bringen. Behindert ihn, wo er nur behindern kann. Situation für so manche Familie vielleicht. Stört die Familie, kämpft gegen die Geschwister. Ist ein Räuber, ein Mörder. Weißt du, Absalom hat ein unsichtbares Brandmal gehabt. In seinem Herzen, ein unsichtbares Brandmal. Und manches Kind hat ein unsichtbares Brandmal in seinem Herzen. Und es kämpft und es weiß nicht warum. Und deshalb braucht vielleicht gerade so ein Absalom innere Heilung dringend, dass dieses innere Brandmal, dieses unsichtbare Brandmal endlich mal ausgelöscht wird, dass es aufhört zu rebellieren. Und dann ist es interessant, wie David reagiert. Und David merkt, mein Absalom kämpft gegen mich. Eigentlich ist er der Erbe des Reiches, was soll's. Aber der kämpft gegen mich, der rebelliert gegen mich. Und dann geht Joab in den Krieg und dann sagte dem Joab, tue dem Knaben nichts Böses an. Er hat immer das Kind gesehen. Denn diese Geschichte, warum, seit wann Absalom so rebelliert ist, seit dem Sündenfall von David. Seit dem Sündenfall von David ist der Teufel im Haus von David los. Und die Bibel sagt, und das Schwert wird von deinem Haus nicht mehr weichen, David. Also vergiss das alles jetzt. Er weiß das, ich habe es eingebrockt, ich muss es auch auslöffeln. Und dann, als der Absalom stirbt in der Totenklage, hören wir David, wäre ich bloß an deiner Stelle gestorben. Werde ich bloß an deiner Stelle gestorben. Ein unsichtbares Brandmal. So, vielleicht trägt ein oder andere in deiner Familie ein unsichtbares Brandmal. Warum er gegen dich so rebelliert, dir die Hölle heiß macht, dich zu Fall bringt, dich zur Verzweiflung treibt, dich ruiniert, egal was passiert. Also, und du fragst dich, warum? Vielleicht trägt dieses Kind ein unsichtbares Brandmal. Vielleicht weiß es nicht einmal. Vielleicht sollten wir jetzt für dieses Kind beten Und vielleicht soll es dieses Kind, dieses schwierige Kind, es sollte eine Gebetslast für dich sein. Und dass du einfach vor Gottes Thron, vor Gottes Angesicht mit diesem Kind kommst und immer wieder, nicht die anderen, die lieben Kinder, die kannst laufen lassen, aber dieses schwierige Kind ist vielleicht gerade Gottes Gabe, Gottes Kind für dich, an dem du jetzt zu kauen hast und zu verdauen hast und zu arbeiten hast. So, wir wollen all das hineinnehmen in dieses Gebet für die Familie heute Abend. Ganz intensiv einander, füreinander beten heute Abend.